Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Ach, mein Atom, wir sind wieder zurück.
Ja, Oscar, herzlich willkommen.
Danke, danke. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Alles fein, alles tut dir bene. Und ich hoffe, du bist auch ganz guter Dinge und wohl auch wieder zurück.
Ja, wohl, ja, ich hänge noch ein bisschen durch. Ich habe echt noch ein bisschen mit dem Jetlag zu kämpfen. Ne? Ja. Wir sind ja hier in die Jet Set Society.
Der Mann hat Jetlag.
Ja. Und ansonsten, ich hab mich heute Nacht verlegen. Ich habe mir den Nacken eingeklemmt oder so. Und ich renne jetzt rum. Kennst du dir Sylvester Stallone so in den letzten Filmen? Da ist der halt hinten auch so immer so ein bisschen, also der sieht ja toll aus, ne? Also körperlich, aber der ist so ein bisschen steif, weißt du? Also so ja. Der Nacken ist nicht ganz so beweglich und so fühle ich mich heute den ganzen Tag.
Als ob er einen Besenstiel im Arsch hätte, meinst du?
Eher im Kreuz. Im Kreuz. So einmal und dann geht's so, wenn du sagst so, ey, Sly, und dann dreht sich halt so der Oberkörper mit um und nicht nur der Kopf zu dir.
Okay.
So geht's mir heute. Also eigentlich fühle ich mich heute so ein bisschen wie Sylvester Stallone mit Jetlag.
Ah, cool. Nee, ich werde morgen zum Knochenbrecher gehen. Ja. Ich habe mir vor kurzem von einem Kollegen einen Physiotherapeuten zu empfehlen bekommen.
Ja? Ja, so ungefähr.
Ja, ungefähr. Weil mir auch in letzter Zeit der Rücken so wehgetan hat und morgen habe ich einen Termin bei dem und ich werde mich mal schön durchknacken lassen.
Das klingt gut.
Kannst ja mitkommen.
Das klingt verboten gut. Ja, wir haben natürlich heute auch wieder einen ganz, 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 ganz tollen Gast bei uns im Studio. Ich schieße einfach los. Ihr kennt ihn natürlich aus diversen Serien. Ihr kennt ihn aus diversen Marvel-Produktionen, wie zum Beispiel Jessica Jones. Ihr kennt ihn aus, da haben wir auch zusammengearbeitet, aus Teen Wolf. Ihr kennt ihn aus Broadchurch, aus Inhumans. Viele, viele, ganz viele tolle Dokumentationen. Ja. Er arbeitet, er liest ganz viel. Wirklich gute und tolle Sachen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Gerrit Hamann!
Vielen Dank für die Einladung. Hallo zusammen.
Schön, dass du bei uns bist.
Schön, hier zu sein. Danke.
Wie geht's denn dir?
Wunderbar eigentlich. Ja? Also mir geht's wirklich gut. Ja.
Du hast aber auch schon einen langen Tag in Knochen heute, oder?
Ja, relativ lang. Nicht so viel Termin, aber viel Rumfahrerei und die Termine selber waren auch recht anstrengend.
Synchron oder Doku heute?
Hälfte. Der erste Termin war Doku. Kommentar sprechen, eine Menge Holz und das zweite war Trickfilm, synchron.
Okay. Habe ich gerade irgendwie was Bedeutsames vergessen, wo du sagst, naja, also das war schon noch eine Rolle, wo ich sage, dass würde ich mir aufs T-Shirt drucken.
Ja, doch, also es gab in den letzten Jahren ein paar Sachen, die ich immer als meine Lieblingsprojekte nennen würde.
Und zwar?
Das sind zum einen die Gelegenheiten, wo ich David Tennant sprechen durfte. Das letzte war Good Omens zum Beispiel.
Das habe ich gelesen, das habe ich natürlich
gelesen. Tagen um die Welt.
Ja. Stimmt, in 80 Tagen um die Welt war das letzte, davor war Good Omens. In 80 Tagen um die Welt war die letzte Serie, wo ich David Tennant gesprochen habe, als Phileas Fogg. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und davor Good Omens ebenso, wovon eine zweite Staffel schon in Arbeit sein soll, wie ich gehört habe.
Dürfen wir es verraten?
Es ist schon publik gemacht worden, dass sie abgedreht ist. Ja. Wer das natürlich synchronisieren wird, weiß ich noch nicht.
Ja. Wir wissen ja auch noch nicht, aber das überhaupt synchronisiert wird.
Genau, es kann sehr sein, dass sie das so lassen, ne? Weil wenn alle so Fernsehen gucken würden wie ich, dann könnte man mit Synchron kein Geld mehr verdienen.
Bist du so ein Originalgucker?
Was englische Filme angeht, ja, auf jeden Fall. Außer es sind Schauspieler dabei, wo ich sehr, sehr gern die Synchronstimme höre. Mhm. Da gibt es durchaus eine Handvoll, wo ich die Synchronstimme dem Original vorziehe.
Okay. Kollegen aus Berlin oder egal woher? Also Kollegen, die du kennst persönlich?
Die ich nicht kenne persönlich. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Wo mir einfach die Stimme sehr gut gefällt und besser gefällt. Manchmal ist es original.
Ist ja manchmal auch so eine Gewöhnungssache, oder? Also was man zuerst
es
gehört hat.
Es ist auch eine Gewöhnungssache, auf jeden Fall. Und ich wage nicht entscheiden zu können, was der wirkliche Grund ist, ob es die Gewöhnungssache ist oder ob man einfach es akustisch besser findet. Ich schwer zu sagen. Mhm. Aber normalerweise gucke ich eigentlich fast nur Englisch-Original. Bei anderen Sprachen natürlich nicht, weil da komme ich nie hinterher. Ja,
geht mir genauso gut. Beim Japanisch ist nicht so gut. Und der eine oder andere, beziehungsweise der eine oder die andere und der eine, haben es schon bestimmt gehört. Gerrit, du kommst oder du bist geboren in dem wunderschönen Jahr 1974 mhm. in einer Stadt, die es ja so jetzt eigentlich nicht mehr gibt. Oder ich meine, gut, die Stadt gibt es ja schon, aber der Name existiert nicht mehr.
Ja.
Du kommst aus
Kolmogstedt.
Kolmogstedt. Das ist eine Stadt mit drei Ö.
Mit drei Ö. Ja, stimmt schon.
Und du bist ja dann sozusagen wirklich ganz, ganz doll östlich sozialisiert.
Mhm.
Wie fühlst du das? Fühlst du das immer noch so oder ist das weit weg?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn man in einer gewissen Umgebung aufgewachsen ist, dann saugt man natürlich alles auf, weil man kann ja nur das aufsaugen, was um einen herum ist. Und natürlich ist es so, dass wenn ich zum Beispiel, ich bin ein technisch interessierter Mensch, wenn ich irgendwelche Ostmobile sehe, ob das Autos, Motorräder sind und so, egal ob ich das jetzt gut finde vom technischen Aspekt her, es fühlt sich irgendwie ein bisschen wie zu Hause an. Ich glaube, das kann man gar nicht vermeiden.
Also du meinst jetzt so irgendwie Trabi, Wartburg, Moskvitsch?
Genau, etc. Ja. Man möchte diese Sachen nicht unbedingt wiederhaben, aber es ist einem vertraut. So. Mhm. Und diese Dinge wird man nicht los. Aber das ist unabhängig von irgendeiner Wertung. So. Mhm. Was das angeht, das sind natürlich alles so Eindrücke. Oder hatte zum Beispiel gestern in meiner Arte-Sendung ging es um Wohngebiete, Plattenbaugebiete und so eine Sachen. Ich bin zum Beispiel ein Plattenbaukind, absolutes Plattenbaukind. Ich habe von Anfang an nur in Plattenbauten oder DDR-Neubauten gewohnt. Und wenn ich zum Beispiel in Stadtland Kunst, wo ich den Kommentar spreche, da einen riesengroßen Block sehe mit 14 Stockwerken, da möchte ich nicht gleich schreiend wegrennen, sondern ich erinnere mich daran, dass ich in sowas eigentlich eine relativ glückliche Kindheit hatte, weil es tolle Wohnungen waren und ja, weil es alles eigentlich gewohnt war. Ja. Das sind so Sachen, die saugt man halt auf und die behält man.
Wie hießen die Blöcke Q3A?
Oh Gott, diese WB 74 oder WB 73. Es gab da für die Wohnungen gab es eine bestimmte Bezeichnung. Okay. Da habe ich mich als Kind nicht mit beschäftigt.
Kann ja sein, dass man nochmal drüber gestolpert ist. Oder so.
Aber jetzt. Das war ja, glaube ich, bei der Folge mit Kathleen. Ne? Da haben wir halt irgendwie so auf diese Benennungen dieser Häuser, glaube ich, mich zu erinnern.
Aber du, es waren ja auch damals sehr neue und sehr moderne Wohnungen und
die modernste Art zu wohnen zu der Zeit. Absolut, das war in der Zeit natürlich auch die einzige Möglichkeit, dass man an eine moderne, neue Wohnung kommen konnte. Geld für irgendwelche Altbausanierungen, das war ja zu der Zeit überhaupt nicht da. Da wurden auch ganz spezielle Objekte mal irgendwie saniert. Aber das sind halt alles Eindrücke, die man aufgesogen hat als Kind und da ist überhaupt nichts Politisches bei oder was auch immer.
Was haben deine Eltern gemacht?
Beruflich?
Mhm.
Meine Mutter war Sekretärin bei einem Rohr- und Kaltwalzwerk und mein Vater war Kraftfahrer, Berufskraftfahrer. Also der hat für den damaligen erst Rechenbetrieb Binnenhandel und dann VEB Datenverarbeitungszentrum Karl-Marx-Stadt hat der ständig wichtige Dokumente und Lochkarten und Lochstreifen, so eine Sachen, die Vorläufer unserer heutigen Datenträger durch die Gegend gefahren, durch die ganze DDR quasi den ganzen Tag unterwegs gewesen mit dem PKW und hat halt alles das gesehen, was man innerhalb der DDR sehen konnte, also viel rumgekommen.
Ja. Ist er denn auch über die Grenze rüber oder war das wirklich
Nee, das war nur innerhalb.
Okay.
Nur innerhalb der DDR. Soweit ich weiß, ist er da nie ins Ausland gefahren.
Also hat er meistens auch denn zu Hause geschlafen?
Nö, also wenn er unterwegs war, damals ist man noch nicht so schnell unterwegs gewesen auf vielen Landstraßen und
oder Autobahn.
Genau, den entsprechenden Autobahn, teilweise sogar noch gepflastert. So, das habe ich selbst noch.
Ehrlich?
Ja, ja. Abschnitte.
Gepflasterte Autobahn.
Ja, ja, ja. Längere Zeit waren teilweise die Abfahrten in gewissen Gegenden noch gepflastert.
Ja, da bist du ja bestimmt schnell mal abgeflogen, oder? Theoretisch, also die Gefahr. Vom
gefährlichen Motorrad.
Ja, langsam fahren, ne?
Ja, musstest du eh. Ja, und ja, da hat er in Pensionen, in irgendwelchen Hotels und so übernachtet. Ja.
Okay. Und dann richtig Kindergarten, Grundschule?
Kindergarten, ja, ich war, glaube ich, immer so ein bisschen im Kindergarten, war nicht so meins, bin ich nicht gerne gegangen. Ich kann mich erinnern, es war für mich der totale Schrecken, mit so vielen fremden Menschen eingesperrt zu sein. Dann musste man das essen, was einem vorgesetzt wurde. Ich kann mich jetzt noch an einen Satz von einem Mitleidenden in meiner Kindergartengruppe erinnern, als ich irgendwie mal den Affront begangen habe, schon zu früh meinen Teller mit Milchreis anzurühren. Wir essen gemeinsam.
Okay.
Das wird mal nicht los.
Ja, glaube ich dir.
Lasst uns gemeinsam trinken.
Darauf trinken wir gemeinsam. Zum Wohl.
Prösterchen.
Prost.
Bist du denn eher so ein Individualist oder bist du schon Teamplayer?
Also, ich denke, ich bin eher ein Individualist. Ich habe eigentlich schon immer lieber meins gemacht. Ich war noch nie so ein großer Fan von Gruppen. Habe auch als Kind und Jugendlicher nie zu irgendwelchen Klicken gehört, beziehungsweise habe mich da nicht wohl gefühlt und habe das dann auch gemieden. Habe viel mein eigenes Zeug gemacht, habe viel rumgebastelt für mich, rumgeschraubt, schon früh angefangen, Fahrrad zu zerlegen, dann später Moped und so weiter. So ging das damals los. Ja, ich habe eigentlich schon immer lieber meins gemacht.
Okay. Viel Westklamotten, Westradio gehört oder
nee, wir hatten oder? Nee, wir hatten keine Westverwandtschaft, deswegen war meine war keine nennenswerte Bezugsquelle vorhanden. Mhm. Radio, ja, das war was anderes. Man konnte ja Westradio empfangen. Ich kann mich erinnern, dass ich aus dem Westradio von Thomas Gottschalk, was hat der nochmal da früher in den 80ern moderiert?
War das nicht schon Wetten, dass?
Radiosender? Nee,
Radiosender.
Das kann ich dir nicht mehr sagen.
Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Sender war, aber ich weiß noch, dass ich mit dem Kassettenrekorder da westliche Popmusik, Rockmusik aufgezeichnet habe und dann kam immer mal sein Kommentar so hinten noch mit rein. Der war da noch mit auf der Kassette drauf. Daran kann ich mich erinnern.
Geil.
Ja, aber mein Konsum von Westmedien hielt sich relativ in Grenzen. Bis auf solche Sachen wie Colt für alle Fälle. Das habe ich geliebt. Das habe ich total geliebt. Und natürlich liefen ja in der DDR im Kino und im Fernsehen trotzdem auch bestimmte Westfilme. Also gerade die ganzen Terence Hill und Bud Spencer Filme, das waren Ikonen für mich. Also damit bin ich aufgewachsen. Das sind mit die ersten Filme, die mir einfallen, wenn ich mich frage, was haben denn für mich Filme in der Kindheit für eine Bedeutung gehabt? Die und Louis de Funès Filme.
Ja. Also da gehe ich, also mit Bud Spencer gehe ich auch total mit. Und uns trennen ja noch mal knappe 10 Jahre voneinander.
Ja.
Und Louis de Funès war auch mal so dabei, aber bei weitem nicht so stark wie Bud Spencer und Terence Hill, die ja heute noch. Und da aber auch wirklich die deutschen Fassungen.
Die deutschen Fassungen,
oder?
Absolut, ja. Unbedingt. Also das ist ohnehin so eine Sache. Ich habe tatsächlich nicht nur irgendwelche Westmusik im Radio aufgenommen. Ich habe manchmal einfach den Kassettenrekorder vor den Fernseher gestellt und habe den Ton von Filmen mitgeschnitten und habe mir das immer wieder angehört, wie so ein Mantra irgendwie. Okay. Ich habe ganze Kassetten voll gehabt mit Bud Spencer und Terence Hill Filmen und ich konnte irgendwann die ganzen Sprüche auswendig.
Cool.
Das fand ich einfach richtig klasse. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die frühesten Impulse waren, ins Synchron zu gehen. Keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall hattest du Hörspielkassetten.
Genau. Ja, sowas in der Art, wenn man so will. Ja, genau.
Kann ja durchaus damit zusammenhängen. Und da bewusst. So.
Ja.
Nachhaltig. Ja,
ich glaube schon.
Warst du denn auf dem Gymnasium? Hast du Abi gemacht? Oder wie war das gedacht bei dir oder geplant?
Naja, zu DDR-Zeiten hattest du ja im Prinzip nur eine Schulform. Das nennt sich Polytechnische Oberschule. Mhm. Und das ging 10 Jahre. Und das konntest du dann 2 Jahre erweitern. 12. Klasse, das ist dann ja wie Abitur gewesen dann.
Mhm.
Hatte ich aber nie vor. Also es gab keinen wirklichen Grund für mich, keinen ersichtlichen Grund. Ich hatte keine wirklichen Berufswünsche. Wenn überhaupt, dann war es irgendwas Handwerkliches, was Technisches. Du kannst es dir vorstellen, Automechaniker, wie fast jeder andere Junge in meiner Umgebung. Ja, also 10-klassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule ist der korrekte Ausdruck, wenn ich mich recht erinnere.
Na, wahrscheinlich hier dann wie die Gesamtschule, ne? Gibt es eigentlich noch Gesamtschulen hier? Im Westen oder beziehungsweise überhaupt jetzt?
Ja, also zu meiner Zeit gab es das noch.
kenne mich da nicht so aus. Ich dachte mal, so Realschule hätte ich mal gehört, wäre so.
Na, Real, also Haupt, Real und ja. Gymnasium. Und dann gab es noch halt dann die Gesamtschule, ja, wo du dann nach einem Punktesystem halt bewertet wurdest. Mhm. Und je nachdem, was für einen Durchschnitt du hattest, konntest du dann halt nach der 10. halt das Abitur machen oder bist du halt dann mit dem Realschulabschluss, heute heißt es, glaube ich, Sekundarschule und oder halt Hauptschulabschluss. Und dann hast du dementsprechend dann eine Ausbildung angefangen.
Ja. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare.
Oh ja, auf
Instagram
unbedingt.
Oder schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns natürlich. Okay, und wie ging es danach für dich weiter? Also nach zehn Klassen Schule musst du ja irgendwie dir was überlegt haben oder wurde das für dich entschieden, was du dann weitermachst?
Nee, also meine Eltern waren nie sonderlich bestimmt, was das anging. Also es war mir nie eine bestimmte Laufbahn angedacht oder ein bestimmter Berufswunsch oder der soll es mal besser haben und soll jetzt das und das machen und unbedingt studieren. Das gab es nie. Meine Eltern waren da sehr, sehr zurückhaltend. Das Ende meiner Schulzeit fiel ja so ungefähr mit der Wende zusammen. So, also ich war 15 damals. Und das war natürlich eine ungeheure Menge von Eindrücken und Veränderungen, die auf einen.
Wenn du es gerade sagst, dann müssen wir noch mal kurz einhaken.
Ja.
Erinnerst du dich noch daran, wie du das erlebt hast, wie du das mitbekommen hast, diese Nachricht?
Ja. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann ich das mitbekommen habe, wer es mir gesagt hat oder so, aber ich war sehr verunsichert, weil ich muss sagen, die Zeit, die ich in der DDR verbracht habe, also bis zum 15. Lebensjahr, verlief für mich ohne große Einschnitte, ohne großen Ärger, ohne irgendwelche großen Berührungen mit der Staatsmacht oder whatever.
Du wurdest nicht weggesperrt.
Nee, ich komme aus einem relativ angepassten Umfeld. Mhm. Meine Eltern waren beide nicht sonderlich engagiert, irgendwie politisch. Und ich war in der Schule mit ein paar Projekten beschäftigt, technischer Natur und so. Das nannte sich Kommission Technik und Naturwissenschaften, war ich dann sogar der Vorsitzende für Messemeister von morgen und so eine Sache. War also beschäftigt mit all dem und ich habe im Prinzip nur die Sahneseiten der DDR abbekommen,
okay,
kann ich sagen. Ja. Insofern gab es für mich nie irgendwie einen Grund, mich irgendwie groß gegen was aufzulehnen oder aufzubegehren und so weiter. Und insofern wusste ich nicht so recht, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Wird sich das zum Besseren wenden oder zum Schlechteren? Ich hatte keine richtige Vorstellung davon. Mhm. Ja. Ich habe die Bilder gesehen, wie die Leute auf der Mauer stehen und ich wusste nicht so recht, was ich von denen halten sollte. Mhm. Ja. Keine Ahnung. Ich hatte gemischte Gefühle. Das ist wahrscheinlich die treffendste Beschreibung des Ganzen.
Neugier?
Ja, Neugier natürlich, klar. Also als man dann in den Westen gehen konnte und dann sich sein Begrüßungsgeld abholen konnte. Da war man natürlich gespannt auf all die schönen Sachen, die man dort kaufen konnte. Und meine Eltern sind mit mir dann tatsächlich auch in Berlin das erste Mal in den Westen gegangen. Über die Oberbaumbrücke sind wir damals gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Und wir sind in Kreuzberg so ein bisschen in den Hinterstraßen auf, naja, Shoppingtour, wenn man so will, gegangen. Und ich wollte gerne einen Kassettenrekorder haben. Mhm. Ich hatte noch keine Vorstellung, was mich erwartete, qualitätsmäßig. Ich kannte nur die in der DDR üblichen Kassettenrekorder, größtenteils Mono, die man bezahlen konnte. Und die Stereo-Rekorder SKR 700 und so, die waren sündhaft teuer. Die kosteten über 1000 Mark, wenn ich mich recht erinnere und so weiter. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und deswegen freute ich mich jetzt vielleicht für 100 Mark so einen schönen West-Kassettenrekorder kaufen zu können. Und dann sind wir in Kreuzberg in unserem Hinterhofgeschäft gewesen. Das wirkte so ein bisschen, als wäre es speziell für diesen Zweck aus dem Boden gestampft. Es war einfach nur ein Raum mit einem Tisch, wo eine Kasse drauf stand und ein Haufen Kisten halt mit Waren. Und dort habe ich mir dann für 100 Mark einen Doppeldeck-Kassetten-Stereo-Rekorder gekauft, den ich schon immer haben wollte.
Wisst du noch die Marke?
Ja, eine typische No-Name-China-Marke, DJ nannte sich das Ding. Also DEEJAY.
Okay.
DJ. So. Also No-Name quasi. Und ich habe das Ding vor Ort nicht ausgepackt und nicht angemacht. Das war das Problem. Als ich dann mit nach Hause machte, merkte ich, dass die Hälfte der Regler fehlte. Und das Ding eine dermaßen grottige Aufnahmequalität hat, dass ich mich irgendwie ein bisschen beschissen fühlte. Das war mein erster Eindruck vom Westen.
Super. Kapitalismus, guten Tag. Die Kohle war weg.
Ja. Mhm.
Geil.
an viel mehr kann ich mich da noch nicht erinnern.
Was war deine erste Reaktion so? Was?
Ach naja, okay. Ich hatte ja nichts anderes erwartet. Ich wurde ja lange genug darauf vorbereitet. Also,
der erste Eindruck von Kapitalismus.
Ja. Naja, sehr schnell änderte sich natürlich dann das Angebot in den Läden. Es tauchten dann Waren auf, die es vorher nicht gab und wonach lechzten, zum Beispiel Fruchtjoghurtbecher. Mhm. Und Coca-Cola und Ölsardinen und solche Leckereien, das gab's dann alles erstmal zu horrenden Preisen. Kann mich erinnern, vor der Währungsunion kostete eine Liter Coca-Cola-Flasche 5 Mark. Und ja, trotzdem haben wir die in recht großen Mengen konsumiert. Und die Wagen waren immer voll mit Cola-Flaschen und Joghurtbechern und Ölsardinen.
Wusste ich gar nicht, dass Ölsardinen so schwer zu bekommen waren im Osten. War mir gar nicht bewusst.
Ja, ich glaube, ja.
Okay. Und weil die gerne wurden. Heute immer noch? Ölsardinen gerne?
Ich habe Ölsardinen noch nie gerne gegessen. Ich mochte den Ost-Scomba-Mix viel, viel lieber. Den esse ich heute noch gern.
Ich glaube, ich habe sogar eine Dose Ölsardinen hier.
Ah, lass mal heute nicht. Gut,
das können wir uns ja noch überlegen
Bier,
nachher.
Zum Bier.
Zum Bier, ja.
In der Pause nehmen wir uns wieder einen Streifen.
Aber ich habe dich unterbrochen. Wir waren bei der Beendigung der Schullaufbahn.
Ja. Also auch da große Verunsicherung, weil ich hatte nach wie vor keine richtige Vorstellung, was ich machen wollte, Außer Automechaniker. Und da wurde ich nun schon von verschiedenen Seiten gewarnt, dass das wahrscheinlich ein müßiger Wunsch sei, weil alle das machen wollten. Und es war auch kein Ausbildungsplatz zu kriegen. Dachte ich, was gibt's noch für technische Berufe, vielleicht irgendwelche Geräte reparieren, Waschmaschinen, Kühlschränke, Haushaltgerätemechaniker nannte sich das. Habe ich mich bei einer entsprechenden Firma beworben. Die meinten, ich wäre wohl nicht sonderlich kräftig gebaut und so weiter. Sie suchten irgendwie nach allen möglichen Ausreden, um mich abwimmeln zu können. Das war also auch nichts. Naja, und dann kam wahrscheinlich mein Vater mit der Idee, Maler und Lackierer. Weil ich habe schon immer gerne Modellbau gemacht, so Flugzeugmodelle und so ein Zeugs zusammengebaut und bemalt.
Ja, ja. Geil.
Und zu DDR-Zeiten gab es da nicht so viel Zubehör dafür. Es gab nicht diese kleinen Modellfarben und so. Das konnte man alles
von
nicht Revell kaufen.
Heutzutage genau. Jede
oder
einzelne
alle tausende Farbe. Andere Marken. Man wird ja überschüttet mit allem Zubehör. Aber damals gab es alles das überhaupt nicht. Es gab eine Handvoll Modelle und dann gab es die üblichen Farben, die man für Türen oder Autos oder irgendwas verwendete, in so kleinen Blechdosen. Und die musste man dann im Heimwerkerladen kaufen. Baumärkte in der Form gab es ja damals nicht. Es gab nur kleine Handwerkermärkte. Und das waren dann Nitrolacke oder Alkytharzlacke, die teilweise stanken wie die Hölle und nicht annähernd die Eigenschaften hatten, die man brauchte. Also man musste schon eine gewisse Expertise mit Farben entwickeln. Und dachte dann mein Vater wahrscheinlich, jo, du bist doch am nächsten dran an deinen persönlichen Interessen und versuch's doch mal damit. Und irgendwie hat er dann Kontakt zu einem Malerbetrieb aufgenommen, weiß nicht mehr, wie er nur ausgerechnet zu dem gekommen ist, und hat mir einen Ferienjob verschafft dort. Und da habe ich dann 14 Tage lang dort ein bisschen mit einer Fassade gerollert, Farbe an die Fassade gerollert. Und es war schönes Wetter und die Kollegen waren auch eigentlich ganz nett und es war keine sonderlich schwere Arbeit. Und man wurde wahrscheinlich, weil mein Ferienarbeiter war, auch jetzt nicht sonderlich hart drangenommen. Es war eigentlich ganz okay. Es war nicht der totale Hit, aber ich fand es jetzt nicht völlig abwegig. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann bewerbe ich mich dort halt, ne? Hab das gemacht und bin dann genommen worden. Und an den ersten Tag tatsächlich auf der Baustelle, das werde ich mich ewig erinnern. Das war, entweder war es Winter oder Herbst, schmuddeliger Tag. Es war irgendein Objekt, das irgendwie zur Hälfte erst fertig war und es war kalt da drin. Und es mussten Wände tapeziert werden mit Raufasertapete. Und ich sollte nun das allererste Mal in meinem Leben eine Einleimmaschine bedienen. Zu Hause, wenn man bei sich zu Hause tapeziert, wer das noch macht, keine Ahnung, nimmt man ja eigentlich ein Tapezierbrett, so einen langen Tisch zum Klappen, legt die Tapetenbahn da drauf, dann nimmt man seinen Eimer mit Tapetenkleister und seine große Bürste und dann schmiert man die Rückseite dieser Tapetenbahn ein und dann klebt man das Ding an die Wand. Das kann man auf dem Bau natürlich nicht machen, dauert alles viel zu lange, wird man nie fertig, da geht es ja um kilometerlange Mengen von Tapete, die geklebt werden muss. Und deswegen gibt es Kleistergeräte. Das ist ein mehr oder weniger stabiles Gerät aus Edelstahl. Wird in eine Wanne der Kleister reingefüllt. und die Rolle Tapete eingespannt und dann zieht man die da durch. Und wenn man die rauszieht, wird die automatisch eingekleistert. Ja. Mhm. Und wenn man die so rauszieht, wird vielleicht eine Länge von 5, 6, 7 Metern. Dann kann man die natürlich nicht als 7-Meter-Stück wegtragen und an die Wand hängen. Man muss sie erstmal entsprechend zusammenlegen, sodass man sie auf die Leiter hochnehmen kann und sie dann anzukleben. Und ich hatte keinen blassen Schimmer, wie das ging. Ich hatte kurz zugeguckt, wie der Geselle das gemacht hatte. Ich dachte, aha, der nimmt das rechte Ende, legt es links zu, also immer die Leimseite innen. Klar. Und dann von das linke Ende nach rechts und dann legt er das so und nochmal so zusammen. Okay, wunderbar. Aber ich war natürlich aufgeregt und es war alles neu und er sagte dann so, hier, jetzt mach du mal hier, kriegst du schon hin, ist nicht so schwer. Und ich ziehe eine 8-Meter-Bahn raus, leg sie zusammen und da so, okay, welche Seite zweite? Okay, nochmal so rum, so, nochmal so rum, nochmal so rum. Und dann hatte ich irgendwann so einen schönen Batzen zusammengelegt und dachte mir, aber irgendwas ist komisch. Bis ich dann merkte, dass ich sie immer weiter einfach nur zusammengerollt so hatte. Also der Kleister war dann auf der Seite, wo er nicht hingehört, der war auf beiden Seiten. Und ich sagte dann zu ihm gesehen, entschuldige, ich glaube, ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Und er guckt sich das Ding an und sagt, ach, ist jetzt nicht wahr, oder? Oh, ich hatte so die Schnauze voll. Und an dem Tag bin ich nach Hause gefahren, am Ende des Tages, mit meinem Simson-Roller. Und habe die ganze Zeit vor mich hin geschrien unter meinem Helm, da fahre ich nie wieder hin, da fahre ich nie wieder hin. Letzten Endes bin ich da bis zum Ende meiner Lehrzeit hingefahren, natürlich. Ja. Bin trotzdem nicht traurig darüber, weil man halt doch wieder eine Erfahrung mehr hatte. Und, ja.
Das heißt, Ende deiner Lehrzeit heißt, du hast dann sozusagen Maler, Lackierer. Genau.
Ich bin gelernter Maler und Lackierer.
Fertig, ausgelernt.
Genau, fertig, ausgelernt, 3 Jahre.
Geselle,
genau. Ja. Ich bin Maler und Lackierer-Geselle sozusagen. Okay.
Ich meine, mit Maler kann man sich halt immer was vorstellen, klar, tapezieren, malen, innen, außen. Ja. Lackieren, so richtig mit Maske und Lackierkabine
nee,
auch?
Nee, in der Regel keine Spritzlackierung. Also Sachen wie eine Tür lackiert, zum Beispiel mit einem Pinsel oder mit einem Farbroller und sowas. Diese Art von Lackieren. Autolackieren ist eine andere Sparte. Das ist eine komplett andere Ausbildungsberuf.
Okay. Fällt aber auch unter Lackierer.
Ja, wäre mir auch lieb gewesen. Es würde mir heute mehr nützen, aber
Kfz-Lackierer.
Genau, das ist was anderes. Ja, ja.
Okay. Und dann hast du das fertig gelernt und hast dir gesagt, so eine Scheiße, das will ich nicht machen, oder? Oder wie ging es denn bei dir weiter?
Ich würde mal sagen, das wäre wahrscheinlich klug und folgerichtig gewesen. Jedoch, wenn man sich einmal eingerichtet hat in so einer Sache und du musst ja irgendwie, es ist im Prinzip wie mit jeder Rolle als Schauspieler, die man annimmt. Du musst irgendwie damit klarkommen, wenn du sie richtig spielen willst. Und du musst irgendwie die guten Seiten darin finden, du musst dich darin einrichten, du musst irgendwie sehen, wie du über den Tag kommst, ohne wahnsinnig zu werden, zu verzweifeln. Und dann geht's halt irgendwann irgendwie, ne? Und die Tage waren ja nun auch nicht immer schlimm. Die Baustellen waren unterschiedlich, man hat's irgendwie einen ganz angenehmen Job und so weiter, bekamst ein bisschen was zu sehen, kamst ein bisschen rum. Ja, und nach der Lehre habe ich mich dann halt erstmal beworben bei einer anderen Malerfirma, war dort eine Weile beschäftigt und es ging so ganz gut. Dann bin ich dort weggegangen, bin in eine neue Malerfirma gegangen und so und ratzbatz waren letzten Endes 9 Jahre um.
Nein, hör auf.
Zusammen mit der Ausbildung, ja.
Okay. Wie lange war die Ausbildung davon?
3 Jahre.
3 Jahre,
okay. 3 Jahre, genau.
Okay.
Nur über die Jahre hat sich halt herauskristallisiert, dass ich so einfach nicht alt werden will.
Und du warst ja dann, wie alt warst du? 27? 26?
Oh, da muss ich mich rechnen, das ist was, was ich überhaupt nicht kann.
Na, mit 16 hat er wahrscheinlich mit der Lehre angefangen, oder? 16, 17? Mhm. Dass du dann halt okay. So Anfang 29, 20.
Ja. Also ich kann nur sagen, 2000 habe ich mit dem Beruf komplett gebrochen, abgeschlossen. Ja.
Gab es da ein Erlebnis, wo du gesagt hast, jetzt oder nie? Oder?
Ich hatte nie eine sonderlich großen Ansporn, mich hochzuarbeiten in den Firmen, weil ich war schon auch ein bisschen darauf bedacht, dass es irgendwie erträglich war. Und ich hatte schon immer ein Problem, mit Leuten in den Arsch zu kriechen. Das hat dazu geführt, dass ich immer so ein bisschen auf der Stelle getreten habe. Und irgendwann bin ich dann in eine sogenannte Leiharbeiterfirma gegangen. Mhm. Und das Problem dabei ist, wenn du langjähriger, erfahrener Arbeiter bist, Geselle bist, wirst du dort immer nur danach beurteilt, dass du halt ausgeliehen bist. Ne? Du wirst quasi als Fachkraft an andere Firmen ausgeliehen. Wenn eine Malerfirma jetzt gerade ein großes Objekt als Auftrag bekommen hat und ihr eigenes Personal reicht nicht aus, dann gehen sie zu einer Laienfirma, sagen, wir brauchen hier 2 oder 3 Leute für ungefähr 2 Monate. Ja? Und naja, so sehen aber dann auch deine Aufstiegschancen aus. Ne? Da gibt es keine Aufstiegschancen. Ne? Und du wirst auch ausgenutzt, wo es nur irgendwie geht.
Naja, das war ja schrecklich, die Zeit, so Mitte, Ende der 90er.
Ende der 90er, ja. Genau. Ja, ja. Und ja, das war dann auch so ein bisschen Benzin ins Feuer für mich, dass ich der ganzen Ödnis endlich mal entfliehen wollte. So. Mhm. Ich kann mich an ein Ereignis erinnern, da war ich auf der Baustelle. Wir haben, glaube ich, Treppenhäuser renoviert in so alten Plattenbauten. Und da war ich nur mit einem älteren Kollegen zusammen. Und irgendwie kamen wir auf das Thema Fernsehen und Schauspiel und so weiter. Ich hatte damals überhaupt noch keine Vorstellung davon, keine Aktien da dran. Und der erzählte irgendwie, ob nun aus eigenem Antrieb oder ob ich irgendwas angesprochen habe, meinte, naja, ja, ein Kollege, den ich mal kannte, mit dem ich gearbeitet habe, der hat immer gesagt, ich gehe irgendwann ins Fernsehen. Ich sagte, ich komme mal groß raus. Ich komme irgendwann mal groß raus. Und er sagte, ein paar Jahre später hat er aufgehört. Und ein bisschen später sehe ich den im Fernsehen.
Und wer?
Im Fernsehen. Keine Ahnung, keine uns heute mehr bekannte Persönlichkeit. Aber er hat einfach seinen Traum wahrgemacht. Ne? Er hat die Sache an den Nagel gehangen, hat den Mut gehabt abzuspringen. Und ich glaube, das hat dann irgendwie Eindruck bei mir gemacht. Mhm. Also das hat mir zumindest so ein bisschen die Möglichkeit vermittelt, dass sowas geht. Dass man sich das auch erlauben kann. Und als ich dann irgendwann wirklich total die Nase voll hatte, hat er mich dann doch mit meinem Chef da gestritten und so, habe ich gesagt, so okay, jetzt übernimmt er mich hoffentlich nicht nochmal ein Jahr. Mhm. Und so war es dann Gott sei Dank auch, das war sozusagen ein Einverständnis von jedem Beteiligten, dass ich dort nicht weitermache. Und das war 2000 und da habe ich gesagt, so Schluss aus, kein Bock mehr darauf, ich mache jetzt was völlig anderes. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich mache was völlig anderes. Mhm. Und dann...
Hätte ja auch sein können, die Welt geht unter. Also 2000 wusste man das ja nicht.
Genau. Ja, vielleicht ist das ja genau das Millennium. Genau, vielleicht sind das die Schwingungen gewesen, die da irgendwie dazwischen gekommen sind.
Ja. Ein guter Wechsel. Ein guter Punkt dafür zumindest.
Genau.
Und dann hast du dir gedacht, ich muss da irgendwie...
Also so ganz fern der Kunst war ich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, denn ich hatte schon ein paar Jahre zuvor in einer Malerfirma einen Kollegen kennengelernt, der war ungefähr so alt wie ich und sein Vater war Sänger in einer Cover-Rock-Band. Mhm. Die Band hieß, oder die gibt's wahrscheinlich sogar noch, Gypsy heißen die.
Na klar.
Du kennst die, ja? Ja. Gypsy?
Die Gypsy Kings.
Nee, Gypsy
Kings. Heute touren sie durch die Welt.
Völlig andere Musik. die gab's schon zu DDR-Zeiten ziemlich lange. Und die machten wohl anfangs da noch ihre eigenen Songs, aber irgendwann hatten sie sich hauptsächlich auf Coversongs beschränkt, spielten nur noch einen einzigen Song, den sie selbst geschrieben hatten. Und die tourten überall in der Gegend, nicht nur Chemnitz, eigentlich ganz Sachsen oder sogar noch weiter weg. Und der Vater von meinem Kollegen, den ich da getroffen hatte, war der Sänger von denen. Und so kam ich dazu, dass ich dann immer mal mit denen auf die Konzerte gefahren bin und fand es schon ziemlich beeindruckend. Die spielten alles an Rockrepertoire hoch und runter und ziemlich amtlich, also richtig gut. Also ob das Eye of the Tiger war oder Rockin' in the Free World und so ein Zeugs. Also nicht etwa Wolfgang Petri und so, das war überhaupt nicht deren Metier. Und ich fand es schon ziemlich cool und dachte, würdest du auch gerne machen. Und mein Kumpel, mein Kollege, der wollte gerne Bass spielen. Oh, und so haben wir angefangen, uns Instrumente zu besorgen, haben dann uns mit anderen Leuten zusammengetan und haben dann auch eine Coverband gegründet. Das war so späte 90er Jahre. Und da gab es dann auch so ein paar Zusammenstöße mit einer Firma, wo ich da gerade arbeitete, die mich dann ständig auf Montage schicken wollten. Und ich meinte dann, nee, dann brauche ich ja mit Band ja überhaupt nicht mehr anfangen und so weiter. Das waren so die... waren so Sachen, die mit das so ein bisschen befeuerten, dass ich merkte, das kann nicht gehen. Und ich spielte dann Gitarre, Leadgitarre eine Weile in der Band. Wollte dann
selber beigebracht alles, komplett autodidaktisch?
Nicht ganz, nee. Also ich hab auch vermittelt über den Sänger von der Band da ein bisschen Unterricht genommen bei einem Kumpel von ihm, der das sehr gut konnte. Aber im Prinzip habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich am besten lerne, wenn ich die Sachen einfach... by doing, einfach mache, für mich Sachen ausprobiere Und dann bei der Probe halt das, was halt kommt und so. Das ist generell mein Weg, Sachen zu lernen.
Mit der Musik, das kam, also das war dann alles nach der Ausbildung und so, oder war
genau, das war nach der Ausbildung.
Der Schulzeit auch?
Nee, das nicht, überhaupt nicht. Das kam alles in den Mitte, späten 90ern. So, da ging das so ein bisschen los mit den die rebellische Zeit.
Okay.
Ja, und
da habt ihr die Band gegründet.
Genau. Perfect Strangers ist die Band, obwohl wir überhaupt keine Deep Purple Songs gespielt haben. und später dann wollte ich aber mehr als nur Leadgitarre spielen, ich wollte auch singen. Und zu der Zeit stolperte ich irgendwie auf Empfehlung von meinem Gitarrenlehrer damals über den irischen Bluesrocker Rory Gallagher. Und haben mir daraufhin eine Live-Scheibe von 1974 gekauft, Irish Tour 1974. Also wer solche Musik mag, das ist eine Erleuchtung gewesen. Unfassbar, also dieser Typ. Und das hat mich so geflasht, dass ich sagte, okay, lass uns Rory Gallagher covern. Ja, und mit meinen relativ bescheidenen Gitarrenfähigkeiten habe ich mich dazu verstiegen, Rory Gallagher-Songs zu spielen und sie zu singen. Ich glaube, der Gesang hat ziemlich gut geklappt und wir haben auch die Energie gut rübergebracht. Das Gitarrenspiel, not so much, glaube ich. Aber ja, das war dann meine zweite Band. So.
Okay. Hast du Aufnahmen davon?
Ja, es gibt noch ein paar Sachen, die ich aber nicht angefasst habe lange Zeit, weil ich mich fürchte davor. Vielleicht sollte ich das mal tun.
Aber ich habe mit Gerrit zum Beispiel Gesangsaufnahmen hier bei der letzten Produktion machen dürfen.
All the roast beef of old England and old English roast beef. Darf ich das überhaupt machen jetzt oder gibt es rechtliche Schwierigkeiten?
Ich glaube.
Wenn wir kann ich mir nicht vorstellen.
Aus der Episode diesen Ausschnitt nehmen würden, da würden wir Ärger bekommen.
Ah, aber ja,
wenn
okay.
du es jetzt einsingst.
Ja, ich habe es ja ganz anders interpretiert.
Ja,
hast du ja gehört.
Auch ein ganz anderes
Song
eigentlich jetzt.
Ja. Völlig anders.
Und du könntest noch ein bisschen besoffener klingen. Da hast du es ja noch besoffen gesungen.
Genau.
Du hast ja gesungen, weil du besoffen warst.
Stimmt, genau.
So, darauf trinken wir wieder ein.
Zum Wohl.
Okay, Band, Mucke. Aber ich meine, das hat ja wahrscheinlich nicht viel Kohle abgeworfen. Du musstest ja auch irgendwie deinen Lebensunterhalt weiter finanzieren.
Nee, um Kohle ging es dabei überhaupt nicht. Da ging es einfach nur um Selbstverwirklichung. Neue Dinge machen.
Hast du so viel gespart, dass du denn eine Zeit lang das machen konntest? Oder?
Ja. Also irgendwie hat das schon funktioniert. Ich habe auch lange bei meinen Eltern gewohnt, muss ich sagen.
Gab es da eine Frau, die du imponieren wolltest?
Was wollte ich?
Gab es da eine Frau, die du imponieren wolltest und deswegen dann halt irgendwie umgesattelt hattest, oder?
Das war nicht der Hauptbeweggrund, obwohl ich mal irgendwann versucht habe, mit einem Song einer Frau zu imponieren, ja. Aber das war nicht der Grund für den Start des Ganzen. Ja.
Hätte ja sein können.
Nee. Muss ich dich enttäuschen. Es ist keine romantische Geschichte.
Okay. Weiter, Gerhard, erzähl. Wie ging es bei dir weiter?
Wie ging es weiter? Naja, das mit der Musik war alles ganz schön, aber da stand ja noch das Problem mit der neuen Berufswahl im Raum. Wie sollte es weitergehen? Ich wollte definitiv nicht mehr Maler machen. Und auf irgendeine Art, frag mich nicht mehr warum, bin ich auf die Idee Schauspiel gekommen. Ich habe 2000 in dem Jahr angefangen, ziemlich viel ins Theater zu gehen in Chemnitz. Chemnitz, muss ich dazu sagen, hat ein ziemlich renommiertes Schauspielhaus schon seit vielen, vielen Jahren. Es hatte zu DDR-Zeiten einen sehr guten Ruf. Und viele von den bekannten Schauspielern sind tatsächlich dort zumindest eine Zeit lang mal engagiert gewesen. Und ich bin dort in einer Vorstellung nach der anderen gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als erstes gesehen habe. Könnte Macbeth gewesen sein. Wilhelm Tell habe ich gesehen. Untergang des Hauses Usher. Verschiedene Klassiker. Und fand es sehr beeindruckend. Und konnte mir das gut vorstellen, da mit auf der Bühne zu stehen. Und bin dann irgendwann tagsüber, um mal einen Anfang zu finden, tagsüber, als keine Vorstellung war, in das Schauspielhaus gegangen, einfach ins Foyer rein und habe die nächstbeste Person, der ich begegnet bin, gefragt, entschuldigen Sie, wie wird man eigentlich Schauspieler? Ich weiß nicht mehr genau, was für eine Bedienstete das war. Auf jeden Fall war sie etwas überrascht und sagte, Schauspieler, das müssen Sie studieren. Und ich sage, ja, okay, studieren. So, und wo gehe ich da hin? Wo wende ich mich da hin? Und dann sagte sie, kommen Sie mal mit, wir gehen mal in die Dramaturgie. Oder nee, sie schickte mich in die Dramaturgie, die war in einem anderen Gebäude, die waren nicht im Schauspielhaus, die war im Opernhaus, glaube ich, in Chemnitz. Das war alles dort so ein bisschen zentralisiert. Und die legt mir ein Buch vor, so eine Art Telefonbuch, wo drin stand, was für Schauspielschulen es so gibt. Und das habe ich mir entweder kopiert oder abgeschrieben oder whatever. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, Bewerbungen zu schreiben an die verschiedenen Schauspielschulen. Das Problem war, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es staatliche und private Schauspielschulen gibt. Das heißt, ich hatte den Briefkasten so voll wie noch nie nach diesen Bewerbungen. Leider waren es zu 90% Werbeprospekte von privaten Schulen, die ich natürlich nicht bezahlen konnte. Mhm. Und die zudem natürlich auch alle in Berlin oder sonst wo waren. Und naja, wie auch immer, es kamen dennoch halt ein paar Einladungen zu den Bewerbungsgesprächen an den staatlichen Schulen. Und darum habe ich dann meinen kompletten Tagesablauf eigentlich gebaut. Ich habe angefangen, mir Rollen zu erarbeiten und mir in bescheidener Form Kostümteile zu besorgen für die Vorsprechen.
Alles alleine?
Habe ich fast alles alleine gemacht. Ich habe allerdings muss ich sagen, den Wilhelm Tell aus Wilhelm Tell, den Melchthal, Rolle Melchthal, ich weiß nicht, wer sich mit dem Stück auskennt. Der Melchthal ist ein junger Kerl, der gerade erfahren hat, dass seinem Vater die Augen ausgestochen wurden. Man muss sich vorstellen, man sitzt in einem Nebenraum und belauscht einen Gast, der gerade im Haus ist und belauscht die beiden drüben, wie sie darüber sprechen, dass meinem Vater die Augen ausgestochen wurden. Und dann mache ich die Tür auf und komme in den Raum rein und begreife das. So. Das war im Prinzip der Inhalt von einer dieser Vorsprechszenen. Mhm. Und das habe ich zumindest, um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, einem Herrn vorgespielt. Das war der Vater von einer guten Freundin von mir. Der war Radiomoderator, also auch gelernter Schauspieler und aber zuletzt in der DDR relativ bekannter Radiomoderator. Und der fand es ganz okay, glaube ich. Und so hatte ich ein bisschen Ansporn, dass ich das vielleicht rocken könnte. Irgendwie, ja. Das erste Vorsprechen war in Leipzig an der Felix Mendelssohn Bartholdy, heißt die. Und naja, als ich dort war, habe ich dann erfahren, dass ungefähr 1000 Leute sich beworben haben in dem Jahr und dass letztendlich 25 davon genommen werden. Mhm. Und ungefähr 99% von denen waren wesentlich jünger als ich. Ich will nicht behaupten, dass das einer der Hauptgründe war, warum sie mich nicht genommen haben. Aber es hat sicherlich nicht unbedingt sein Positives dazu getan. Also es war auf jeden Fall sehr interessant, wie mein Melchthal da ankam.
Und?
Also normalerweise muss man bei einem Vorsprechen sich nicht groß Sorgen um Erscheinung machen, um Klamotten, um Kostüme. Das muss man eigentlich nicht machen. Es geht ja nur darum, was man vermittelt und wie man seine Persönlichkeit rüberbringt in der Situation. Aber ich dachte, okay, besorgst du wenigstens ein bisschen was Zünftiges zum Anziehen. Das ist ein klassisches Stück, ja. Was sieht klassisch aus? Irgendein Kumpel, der in einer Gothic-Band spielte, hatte noch ein Rüschenhemd übrig, was er nicht mehr brauchte, ein weißes. Und dachte ich, ja, so wunderbar, nimmst du das Rüschenhemd mit so einem Puzzle, ne? Und das habe ich mir dann übergezogen und das Vorsprechen geht los, die Tür geht auf, ich komme rein. In die Augen, sagt ihr, in seine beiden Augen? Und der Herr in der Prüfungskommission, das war glaube ich sogar der Schulleiter, ich bin mir nicht ganz sicher, sagt, Herr Hamann, ziehen Sie mal das Hemd aus. Und dann gehen Sie nochmal raus, kommen Sie nochmal rein und werden Sie sich der Situation klar, was die Sie da gerade schildern wollen? Was ist gerade passiert? Ich dachte so, okay. Irgendwie war ich total verunsichert, aber gleichzeitig auch irgendwie erleichtert, weil ich merkte, okay, es braucht das ganze Brimborium nicht. Ne? Man muss sich nicht anstrengen oder so. Ja, okay, habe ich gemacht, bin raus, habe das Hemd ausgezogen, bin wieder reingekommen in schwarzem T-Shirt und Jeans, habe mich einfach auf den Stuhl gesetzt und habe... In die Augen, sagt ihr. In seine beiden Augen. Mehr nicht. So. Dann hat er mich unterbrochen und sagt, okay, ja. Also, meiner Meinung nach ist es eine bestandene Prüfung.
Echt, ja? Wow.
Ja, naja, okay, aber es gehört nicht nur eine Rolle dazu, es gehört auch noch ein Lied dazu und noch eine zweite Rolle. Und ich weiß nicht mehr genau, was ich als zweite Rolle vorgesprochen hat, aber es war irgendwie, machte nicht so einen großen Eindruck. Auf jeden Fall, letzten Endes bin ich in dem Jahr nicht genommen worden. Es wurde mir gesagt, ich könne nochmal ein zweites Jahr vorsprechen. Kam es dann letzten Endes nicht dazu, weil sich plötzlich die Leute nicht mehr erinnern wollten, dass sie mir das je gesagt hatten. Whatever. Ich habe dann noch in anderen staatlichen Schulen ein paar Vorsprechen gehabt, aber das
war in Leipzig, ja?
Das war in Leipzig, genau. Ich habe dann noch in Rostock vorgesprochen, Frankfurt am Main, in Berlin an der Busch. Ist aber alles nichts geworden. Ja, ist nichts draus geworden.
Konntest du damit gut umgehen oder war das?
Naja, es war ja zu erwarten. Ich meine, was versteige ich mich in die Vorstellung, ich könnte Schauspieler werden? Das ist ja vollkommen albern. Und naja, war jetzt erstmal alles nicht so sehr das Problem. Das eigentliche Problem war, dass ich ja pro forma noch Maler und Lackierer war fürs Arbeitsamt. Mhm. Ihrer Meinung nach musste ich also wieder mal irgendwie was tun, hm, ja, und konnte nicht ewig jetzt irgendwie auf Stütze leben. Und ein weiteres Problem war, dass ich zu der Zeit ziemliche Atemwegsprobleme hatte und chronische Bronchitis. Und hätte ich das noch weitergetrieben mit Maler und Lackierer, hätte sich wahrscheinlich auch das nicht sehr gut auf Stimme und Atemwege und so ausgewirkt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe zur Arbeitsamtärztin und lasse mir das untersuchen und bescheinigen, dass ich zumindest nicht mehr als Maler und Lackierer arbeiten muss. Das habe ich gemacht. Und das wurde erstmal abgelehnt. So. Und da habe ich gesagt, okay, gut, sehe ich aber nicht ein. Ich gehe zum Leitenden Arbeitsamtarzt, weiß nicht mehr genau, wo das war. Hab dort nochmal vorgesprochen und hab ihm ganz klipp und klar gesagt, was ich vorhabe. Ich will Schauspieler werden und wenn ich weitermache damit, dann ruiniere ich mir vielleicht irgendwas und kann es komplett vergessen. Und dann hat er gesagt, okay, das sehe ich ein. Und dann musste ich zumindest nicht mehr als Maler und Lackierer antreten. Ja. Allerdings musste irgendwas passieren. Ja, und da das Schauspiel nicht in greifbarer Nähe war, staatliche Schulen war nichts mehr, da war ich mittlerweile dann auch schon für die meisten zu alt. Die ließen dich mit 25 schon nicht mehr vorsprechen, teilweise. Oi. Das gab es, okay, weil es einfach zu viele Bewerber gab. Und für eine private Schule hatte ich einfach keine Knete. Das war überhaupt keine Chance. Und deswegen dachte ich, okay, was hast du sonst für Interessen? Medien, was mit Medien? Was mit Medien auf jeden Fall. Und mein Stiefonkel, der beschäftigte sich viel mit Kameraarbeit, mit Schnitt, mit Kinoapparaten und so weiter. Und der hat mich da so ein bisschen angefixt, was das angeht. Kameramann, ja, fand ich irgendwie interessant. Und zu der Zeit hörte ich, dass es Umschulungen gab, Mediengestalter, Bild und Ton. Ich hätte nie gedacht, dass es so einen Beruf überhaupt gibt, aber das war im Prinzip so ein, das war so ein Umschulungsprofil, was, wenn du es abgeschlossen hattest, dir einen Startpunkt bot, um in irgendeine Medienrichtung dann weiterzugehen. Entweder in Richtung Kamera, in Richtung Schnitt, in Richtung Ton, whatever, ja. Und hatte dann das Glück, bei einer Umschulungsfirma in Dresden die Aufnahme zu bestehen und dort 2 Jahre eine Ausbildung machen zu können zum Mediengestalter Bild und Ton. Und da habe ich mich dann tatsächlich auf Kameramann spezialisiert, was ziemlich cool war, weil so konnte ich Erfahrungen sammeln, die irgendwie auch was mit dem Job zu tun hatten. Mhm. Und vielleicht noch wichtiger, zu der Zeit wurde ich zum ersten Mal mit Computern in Verbindung gebracht. Vorher hatte ich nie irgendwas mit dem Computer am Hut. Ich wusste nicht mal, wie man einschaltet oder was. Und dort gehörte das richtig zur Ausbildung, dass man lernt, wie man einen Computer grundsätzlich bedient, wie man Photoshop zum Beispiel bedient. Das hat mir noch sehr, sehr gute Dienste geleistet. Schnittprogramme wie Premiere oder Cubase, solche Sachen. Das habe ich dort alles gelernt. Ziemlich cool war. Ich konnte mir dann irgendwann meine eigenen Demo-Tapes schneiden, all diese Sachen. Also eigentlich alles richtig gemacht.
Also auch die Musik aufnehmen und so weiter?
Unbedingt. Wir haben dort Hörspiele gemacht, wir haben Fernsehsituationen simuliert, zum Beispiel, dass ein Moderator was vor der Kamera spricht. Wir haben Interviews gemacht auf der Straße mit Leuten und so weiter. Alles Sachen, wo du dann schon wieder in die Rolle vor der Kamera schlüpfen kannst, wo ich mich natürlich immer rangedrängelt habe.
Cool.
Das war schon eine ziemlich coole Zeit in Dresden. Anderthalb Jahre dort in dem Ausbildungszentrum und dann ein halbes Jahr musste man sich ein Praktikum suchen. Das fand sich bei mir in Leipzig beim Stadtfernsehen und dort war ich dann ein halbes Jahr im Prinzip Chefkameramann, wenn man so will, weil sie keine anderen Kameraleute hatten. Sie speisten sich eigentlich nur von Praktikanten. Und da ich der Einzige zu der Zeit war, der Erfahrung mit Beta-SPs und Digibetas und so hatte, hatte ich dann ein schönes Regal mit nagelneuen Digibetas zur Auswahl und bin dann immer on demand irgendwo hingefahren und habe irgendwas gedreht.
Für alle, die es halt nicht wissen oder nicht kennen, ist halt ein Videoformat.
Ein Videoformat, was mittlerweile schon zum alten Eisen gehört.
Aber richtig alt.
Genau, richtig alt.
Nichts. Naja, halt die Matzen, ne?
Es war ja alles noch mit Kassetten, also mit Band.
Mit Kassetten, genau, mit riesengroßen Kassetten, noch ein bisschen größer als eine VHS-Kassette.
Ja, die Matz halt, sag mal hier, Matz ab.
Liefen die auch mit Beta?
Ja, Beta-SP, ja. Oder?
Vorher U-Matic oder so, dann irgendwann Beta-SP und dann irgendwann die digitale Version davon. Es war eine richtig coole Zeit, also das war schon wirklich gut. Und das war ein bisschen ein Drehpunkt dann. Denn ich hatte zu dem Zeitpunkt mir schon so gedacht, ja, Kameramann unter den entsprechenden Bedingungen könnte ich mir das schon vorstellen, das weiterzumachen. Kann ja trotzdem irgendwie schauspielerisch als Laie irgendwie tätig werden, nebenbei oder so. Und hatte mir dann schon ein bisschen Hoffnung gemacht, dass ich vielleicht von dem Sender dort übernommen werde. Man muss dazu sagen, das war das Stadtfernsehen. Das hieß damals, glaube ich, Sachsen-TV, die gab es in Chemnitz, in Dresden und in Leipzig. Gehörten, glaube ich, zu einem Ding, Sachsen-TV. Der Sender hieß dann dort Leipzig-TV und von denen gab es aber noch einen Ableger. Das war Studio Leipzig, das war eine Produktionsfirma. Für die arbeitete ich. Und ich hatte aber Hoffnung, vielleicht in dem TV-Sender übernommen zu werden als Kameramann. Allerdings habe ich mich dann dort mit dem Chef wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen verkracht, ohne es gemerkt zu haben, der war dann irgendwann so ein bisschen reserviert mir gegenüber und es wurde jedenfalls nichts daraus. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich hier jetzt keinen Job habe, dann gehe ich wieder zurück nach Dresden, denn ich hatte mittlerweile tatsächlich während der Umschulung ein bisschen Geld gespart, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber es ging auf legalem Wege. Und ich hatte gehört, dass in Dresden mittlerweile eine Schauspielschule aufgemacht hatte, eine private, die relativ moderat war in den Preisen. Und es war nur auch alles nicht so wahnsinnig weit weg. Und da dachte ich, okay, wenn das Schicksal so will, gehe ich wieder nach Dresden. Dresden gefällt mir, habe ich gerne gewohnt. Da habe ich auch ein paar Leute, die ich kenne. Und ich habe ein Amateurtheater, wo ich schon mal ein bisschen gespielt hatte. Und fange dort diese Schauspielausbildung an. Ja. Okay, also wieder zurück nach Dresden gezogen. Und an dieser Schauspielschule angefangen, wo ich glücklicherweise genommen wurde. Das Vorsprechen war auch nicht ganz ohne, aber es hat funktioniert. Das Problem an der Schauspielschule war, es ließ sich alles ganz gut an am Anfang. Der Leiter der Schule war ein Opernsänger, der jetzt nicht sonderlich auf Schauspiel spezialisiert war, aber war ein guter Sprecherzieher und ein netter Typ und hat auch gute Dozenten immer da. Das Problem war nur, die Schule sollte angeblich BAföG-berechtigt sein. Und das war wichtig für alle Beteiligten, weil sonst hätte man auf Dauer, selbst bei relativ günstigen Studienpreisen, das Ganze nicht bezahlen können. So. Und es verging nun die Zeit und es fehlte irgendwie die, ich weiß nicht mehr genau, wie das lief mit den BAföG-Berechtigungen. So eine Schule musste irgendwie eine bestimmte Anforderung erfüllen, um dafür berechtigt zu sein oder so. Ich hoffe, ich hau da nichts durcheinander. Es ging auf jeden Fall darum, dass es dauerte und dauerte und es kam keine Nachricht. Es ging nicht vorwärts. Den Leuten ging das Geld aus, sie bekamen irgendwie nichts gezahlt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hier stimmt da irgendwas nicht. Und bin auf das entsprechende Amt gegangen in Dresden und habe gefragt, was es damit auf sich hat, ob diese Schule hier, Dresdner, ich sage den Namen mal lieber nicht, ob es denn da überhaupt irgendeinen Fortschritt gibt in der Bearbeitung. Da sagen die, nee. Ja, ich weiß schon, was Sie meinen. Die Schauspielschule kenne ich, klar, ja. Die haben das beantragt, aber die können die Auflagen gar nicht erfüllen. Und nö, da wird es keine Berechtigung geben. Und dachte ich so, aha, sehr interessant. Daher weht der Wind also. Der versucht hier irgendwie so ein bisschen sein Ding da abzuziehen. Naja, und mir war dann mittlerweile auch schon ziemlich das Geld ausgegangen. Also es war schon alles nicht mehr lustig. Das war 3-4 Monate nach Beginn, nach Eröffnung der Schule. Und man merkte auch, dass plötzlich immer weniger Dozenten kamen. Die guten Schauspieldozenten blieben komplett aus. Es gab nur noch ein bisschen Bewegungsunterricht und ein bisschen die Sprecherziehung vom Chef. Aber ansonsten wurde es immer weniger Unterricht. Und man merkte, da geht das Geld auf allen Seiten aus. Die Studis konnten nichts mehr bezahlen. Wo wurden die Dozenten nicht mehr bezahlt? Naja, und ich merkte schon, okay, das hat keine Zukunft, du musst gucken, wie du anders irgendwie kommst. Glücklicherweise war ich zu der Zeit auch in einem besagten Amateurtheater tätig, im Alraunentheater in Dresden. Hatte dort mein erstes Stück gespielt, Der Streit von Marivaux. Ziemlich coole Sache. Und über die hatte ich Kontakt zur TU Dresden. Denn an der TU Dresden gibt es die relativ bekannte Studentenbühne. Die Bühne heißen die einfach. Die haben auch schon seit vielen Jahren einen ziemlich guten Ruf gehabt. Und es gab hin und wieder mal so Gemeinschaftsproduktionen von denen. Unter anderem zum TU-Geburtstag damals. Das muss so 2003 rum gewesen sein, der Dreh. Und da haben ausgewählte Darsteller aus allen Amateurtheatern in Dresden dort mitgespielt, haben historische Persönlichkeiten verkörpert und so weiter. Und so kam man in Kontakt mit diesen Leuten. Ich bin daraufhin dann hin und wieder mal an der Studentenbühne eingesprungen für irgendwelche Rollen und kam mit ehemaligen Absolventen dort in Berührung, die mittlerweile selber sich entschlossen hatten, professionell Schauspieler zu werden und an verschiedenen Schulen angenommen wurden. Und da waren unter anderem welche dabei, die auf Usedom in Zinnowitz an der Theaterakademie Vorpommern waren. Und die berichteten gerade davon, als wir so da beim Biere zusammensaßen, dass dort gerade wieder Aufnahmeprüfungen waren und neue Studiengänge zusammengebaut wurden und dass in dem neuen Studienjahr einer abgesprungen ist. Und da dachte ich so, okay, das wäre doch jetzt hier gleich ein Sprung von... Ja, von dieser Misere da und meinte ich, naja, wo muss man sich denn da bewerben? Naja, da ruft er mal hier bei, hier, ich habe eine Telefonnummer, ruft er einfach mal an. Dann habe ich am nächsten Tag sofort gemacht und die Sekretärin hat gesagt, ja okay, dann komm vorbei, sprich vor, guck mal, was sich machen lässt. Nächsten Tag, vielleicht nicht den nächsten Tag, aber ein paar Tage später, meinen ganzen Kram gepackt, nach Usedom gefahren, Vorsprechen gemacht und genommen worden.
Geil. Hattest du wieder dein Hüschenhemd
dabei? Alter, ich hatte es noch, aber ich hab's nicht angezogen. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich vorgespielt habe. Leider, leider. Aber das war ein großer Glücksfall. Denn damit begann dann endlich eine richtige Schauspielausbildung, die auch zum Ende geführt hat und die mir alle möglichen anderen Kontakte wieder verschafft hat, die zu dem geführt haben, wo ich jetzt bin. Im Prinzip.
Aber ist die ist auch privat gewesen?
Nein. Es ist so eine halbprivate Schule, wenn man so will. Es ist, was man dort macht, ist eine sogenannte Elevenausbildung, also eine sehr praxisorientierte Schauspielausbildung. Es hat früher am Theater sehr viel gegeben, dass zum Beispiel Quereinsteiger am Theater, die vielleicht aus einem ganz anderen Gewerke kamen, die vielleicht aus Kostümen, Bild kam oder aus Beleucht oder was ich gesagt habe, das wäre doch vielleicht was für mich, auch auf der Bühne zu stehen. Und dann haben die im Prinzip eine Learning-by-Doing-Ausbildung gemacht. Ja, du fängst an mit ganz kleinen Rollen, kommst nur mal rein und gibst dem König irgendwie ein Pamphlet und gehst wieder raus ohne Worte. Und das nächste Mal bist du vielleicht schon in einer Gruppe von mehreren Lakaien, die schon einen Text haben und dann irgendwann kommst du vielleicht in kleine Rollen rein und so. So funktioniert eine Elevenausbildung. Nur, dass an der Schule es so war, dass du parallel dazu noch richtigen Schauspielunterricht hattest. 10 Studien, verschiedene Unterrichtsfächer,
Sprechen,
Theatergeschichte.
Singen, Bewegen.
Genau, Sprecherziehung, Bewegungsunterricht, all diese Sachen. Ja. Mhm. Und die Schule gehört eigentlich zum Theater Anklam. Also es ist ein Ableger vom Theater Anklam und wurde wohl Anfang der 90er, wenn ich mich recht erinnere, gegründet, um genügend Darsteller, junge Darsteller ausbilden zu können für die dortigen Vineta-Festspiele. Das sind so Freilichtfestspiele, die man vielleicht vom thematisch am ehesten mit einer Musical-Version von Game of Thrones vergleichen könnte. Mhm. Ja, die gibt es dort seit Anfang der 90er, glaube ich. Vielleicht sogar
ziemlich
noch länger.
Lange,
ich bin nicht sicher, ob vielleicht noch länger.
Aber ziemlich lange auf jeden Fall.
Ziemlich lange und sind sehr beliebt bei vielen Leuten. Die Leute kommen überall her. Und die entsprechende Bühne, diese Freilichtbühne, wo die Vineta-Spiele gespielt werden, ist nur ein paar Schritte von der Schule entfernt. Also es sind die besten Voraussetzungen. Und ja, die Schule ist sozusagen ein bisschen eine einzigartige Form von Schule. Also ich habe nicht davon gehört, dass es eine Schule in dieser Konstellation nochmal gibt in Deutschland. Normalerweise sind es die staatlichen und dann die privaten, die aber keine direkte, enge Bindung an ein spezielles Theater haben. Und dort ist es halt so, dass man tatsächlich im Prinzip eins mit dem Theater ist. Man wird tatsächlich vom ersten Tag an, vom zweiten Tag an, in kleineren Rollen eingesetzt und macht schon im ersten Studienjahr eine Märchenproduktion und dann geht das so weiter.
Ist doch großartig, oder?
Absolut. Also für mich ein großer Glücksfall. Für mich ein großer Glücksfall. Vineta habe ich nie gespielt, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich dafür gedacht war überhaupt, aber mein Ding war noch nie kämpfen und noch nie tanzen. Und damit war ich schon mal ein denkbar schlechter Kandidat. Ich hatte Glück, ich durfte immer die anderen Stücke spielen. Ich durfte gleich mit Brecht anfangen, ziemlich früh. Und das war schon ziemlich cool. Also ich habe es schon ziemlich gut gehabt da. Ich habe auch sehr dafür gearbeitet, aber ich habe schon auch eine Menge Glück gehabt dabei.
Okay, gute Leute gehabt als Dozenten?
Auf jeden Fall. Also viele von den Dozenten waren Regisseure und Regisseurinnen, die auch direkt am Theater inszeniert haben. Mhm. Es waren aber auch ein paar spezielle Leute dabei, wie zum Beispiel Astrid Bless. Dieser Name ist wichtig. Mhm. Ist für mich sehr wichtig.
Ich glaube für viele.
Astrid Bless ist eine altgediente, verdienstvolle Synchronschauspielerin gewesen. Nicht nur Synchronschauspielerin, aber wahrscheinlich als in erster Linie bekannte Synchronschauspielerin von DDR-Zeiten noch. Und ich weiß nicht mal genau, welche Schauspieler sie synchronisiert hat. Schande über mich. Jedenfalls, sie war Dozentin.
Ich muss dich unterbrechen. Ich muss tatsächlich sagen, ihr Name fiel dann doch, ich kenne ihren Namen eher als Schauspielerin, weil der des Öfteren bei mir zu Hause oder im Elternhaus fiel. Und ich glaube, das war weniger in Verbindung mit dem Synchron, als eher dann doch Film, Fernsehen, Theater und Kabarett.
Ja.
So, also daher ist sie mir eigentlich eher ein Begriff. Aber das ist ja ein leichtes für uns dann auch nochmal nachzugucken, was sie alles synchronisiert hat.
Unbedingt. Das hätte ich eigentlich schon längst mal machen sollen.
Synchronkartei, ein Klick.
So einfach ist das, ja. So einfach ist das.
Mit dem Computer.
Es ist so einfach, ja.
Okay, aber die hattest du auch als Dozentin.
Genau, sie war Dozentin bei uns. Sie hat zum Teil Grundlagenseminar gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Was für mich aber das Interessanteste war, ich wusste, dass sie viel im Synchron macht und dass sie schon einige Ex-Kommilitonen, na, ich will nicht sagen vermittelt hatte, aber dass sie sie ans Synchron herangeführt hat. Dass sie gesagt hat, hier, guck mal, das ist was Interessantes und wenn ihr mal irgendwie in Berlin seid, wenn ihr da nichts zu tun habt in Berlin und dann kann ich vielleicht mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ich glaube, das Wort hat sie benutzt.
Das ist auch gut.
Ich wusste das und ich fand das hochinteressant, denn irgendwo tief drin hat mich halt schon immer am Schauspiel die Sprache am meisten interessiert. Und wie gesagt, die alten Geschichten mit den Kassetten und den aufgenommenen Synchronstimmen und so weiter, das war halt irgendwie... Da schließt sich der Kreis, glaube ich, ja. Und
Hast du denn während der Schauspielschule, oder was heißt hast du denn, du hast es ja auf jeden Fall, ansonsten hättest du jetzt nicht so viel gut zu tun, dein Dialekt gut weggekriegt? Beziehungsweise war das schwer für dich? Oder sagst du, das war eigentlich gar nicht so das große Ding?
Also der Dialekt ist bis heute ein Pain in the Ass.
Okay.
Ja, es ist bei mir läuft ein ständig, also jetzt gebe ich mir keine besondere Mühe, den zu unterdrücken, aber wenn ich arbeite, muss ich es natürlich. Und es ist ein ständiges Programm, was im Kopf mitläuft und das unterdrückt. Und ich wünschte, ich wäre diesen Rucksack los. Mhm. Ja. Auf der Bühne ist es vielleicht noch was anderes. Da kann man es mal hier und da einfach durchgucken lassen. Und man ist halt da, man ist halt aus der Gegend. Ja, muss man sich nicht für schämen. Und in anderen Ländern, in England zum Beispiel, wird das ja auch ganz anders gehandhabt. Da weiß nicht, wie viele Schauspieler oder Dokusprecher ich schon gehört habe, die einen dermaßen schottischen Akzent hatten und so. Aber in Deutschland ist es ein bisschen eine andere Sache. Also ich kann den Dialekt so nicht verwenden, wenn ich meine Rollen spreche, das ist klar.
Gerd Fröbe konnte es im Bond.
Gerd Fröbe ist aber auch ein ganz besonderes Beispiel, Mr. Bond. Ich liebe dieses Zitat, ich liebe es.
Es ist doch großartig.
Ja, Gerd Fröbe ist ein Phänomen, aber ich möchte behaupten, das ist schon auch ein Ausnahmeschauspieler und eine spezielle Zeit, eine spezielle...
Das stimmt, aber ich nehme da auch immer gern wieder den Killer-Roboter aus der Zukunft, der einen österreichischen Akzent hat.
Ja, ja.
Auch so ein Ding.
Ja, ja. Sächsisch ist nur noch so eine spezielle Sache, glaube ich.
Vielleicht.
Ja.
Vielleicht. Ja. Aber okay, also diese Sache oder diese Schwierigkeit, die gerade Sächsisch und ich glaube Schwäbisch betrifft. Mhm. das ist, man sagt ja, das sind die härtesten oder schwierigsten Dialekte zum Abtrainieren. Wenn du aus der Hannoveraner Richtung kommst, hast du es ganz leicht.
Wahrscheinlich, ja.
Berlin geht auch noch meistens. Oder wenn du aus dem Norden kommst, das kriegt man noch einigermaßen leicht hin in der Sprecherziehung. Ja. Aber wenn du aus Sachsen kommst, hast es erstmal schwer.
Das ist gut möglich, ja.
Und es ist interessant zu hören, dass du sagst, dass es für dich bis heute, wo du mit der Stimme und mit deinem, mit deiner Sprache deinen Lebensunterhalt bestreitest, immer noch nebenbei abläuft. Finde ich wahnsinnig interessant.
Ja, das ist ständig dabei und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich mal überwinde und gucke mir eine Serie oder einen Film an, den ich synchronisiert habe, höre ich so viele Stellen raus, wo ich sage, okay, ich hätte das bemängelt. Ich höre es durch. Ich höre es definitiv. ich freue mich, dass es nicht jeder so sieht, natürlich, weil es würde mir die Arbeit ein bisschen sehr erschweren. Aber
dass es gerne gehört wird, so wie du es verpackst. Kann doch sein.
Lass ich mal so stehen.
Okay. Adam, du wolltest was fragen. Entschuldige, ich habe dich abgewürgt.
Nee, alles gut. Du kannst ja viel aus Filmen zitieren. Mhm. Ich meine, wir hatten vor einiger Zeit mal hier die Situation, wo du aus Leben des Brian oder Die Ritter der Kokosnuss. Und da dachte ich mir, ey, der hat eine Szene nach der anderen hier nachgesprochen. Und dachte mir so, krass, wie gut er halt irgendwie das alles so sich ins Hirn eingebrannt hat. Aber dass du halt dann als Kind diese Sachen dann halt aufgenommen hast und dir des Öfteren immer wieder gegeben hast.
Ja, vielleicht hatte ich auch schon immer ein Talent dafür, mir Sachen oder speziell solche Sachen gut zu merken. Denn jetzt Monty Python und so, das kam natürlich alles viel später. Das habe ich als war lange nach der Wende erst kennengelernt und meistens mit den Bandkollegen angeguckt, diese Sachen da. Die üblichen Filme, Leben des Brian.
Diese Szene hat er da nachgespielt. wir lagen hier alle unterm Tisch.
Grandioses Zeug, ja.
Der Vorhang geht auf für dich. Ne? für solche Momente, da sind wir, das ist Goldstaub. Und überleg mal, in 30 Jahren, wenn wir das denn nochmal uns anhören. Damals, Gerrit, bei uns im Studio.
Oh Gott, wenn ich muss. Schwierig.
Du musst überhaupt nicht.
Ihr müsst mir einen Ball zuwerfen, sonst funktioniert das nicht. Und
wie geht denn die Szene eigentlich los? Also, ich meine, gerade auch werft den Puschen zu Boden. Es ist ja ein ständiger Wechselschnitt, ne? Brian kommt rein. Nee, er wird vorgeladen, oder?
Ja, der fliegt ja erstmal ins All.
Genau.
Und dann kommt er wieder runter?
Völlig absurd, ja. da hast du gesagt, jetzt sind sie völlig.
Ne, der fliegt doch da ins All, kommt dann halt irgendwie zurück und dann wird er erwischt.
Ich glaube,
Und dann werfen sie dem halt vor dem General, oder wie heißt der? Der wird dann auch halt dann vorgeführt, sagt hier, gefangen genommen.
Genau, der Statthalter. Nee,
so, zur Kreuzigung? Nein, freigesprochen.
Ach, das ist aber schön für Sie. Dann bitte. Nein, war ein Witz. In Wirklichkeit ist es Kreuzigung. Oh, na, Sie aber auch. Okay, bitte da lang. Hier ist nur ein Kreuz. So ungefähr.
Ja, großartig.
Oder die Sache mit dem, wo sie dort, wo Jesus Brian auf dem Berg. Ach nee, in dem Fall ist gar nicht Brian, es ist Jesus, der oben verkündet. Vom Berg herunter und ruft und die unten verstehen nichts. Lauter! Wir verstehen überhaupt nichts! Was hat er gesagt? Ich glaube, er hat gesagt, gesegnet sind die Skifahrer. Ich denke, das ist eher ein Gleichnis. Ich denke, er spricht über die gesamte Wintersportindustrie. Groß. Halt die Klappe, Rübennase. Wie hast du mich genannt? Rübennase.
Ich muss es mir echt wieder angucken.
Es ist grandios.
Die sind so gut. Sowohl und original als auch synchronisiert.
Genau, absolut. Da sind auch die ganzen üblichen Verdächtigen dabei.
Stimmt.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wer alles, aber Danneberg und so. Auf jeden Fall.
Aber ja, diese eine Szene mit dem Schwanz des Longus. Also, ich kann dir keinen Ball werfen.
Oder? Wie ging denn das nochmal und so? Was ist nicht in Ordnung mit meinem lieben Freund? Schwanzus Longus. Er hat auch eine schöne Frau. Wisst ihr, wie sie heißt? Inkontinentia. Wenn man genau zuhört, versteht man den Familiennamen noch. Aber man muss glaube ich, nachlesen. Mit normalen Lautsprechern hört man es nicht.
Wir hatten damals zu den Nähtheaterzeiten einen Tonmeister. Grüße gehen raus, Colin, falls du es hörst. Und Colin als Schotte, war natürlich auch großer Fan von diesen ganzen englischen Produktionen. Und wir haben die im Bus teilweise auch rauf und runter geguckt und er hat sie auch ähnlich gerne halt nachgemacht oder vorgespielt. Und dann natürlich immer im Original. Und seit diesen Tagen ist mir halt dieses Incontinentia Botox.
Botox ist es!
Incontinentia Botox. Botox. Ist halt so
alles
im Ohr.
Alles klar, er wusste es.
Auch sehr großartig. Alles oder auch so klar. Sachen, haben wir damals geguckt, wie The Office im Original, ja, natürlich. Ja, alles, was jetzt nochmal teilweise neu synchronisiert wurde.
Genau, habe ich auch eine Rolle mal gemacht.
Also, genau, genau. Auch so Meilensteine der Film- und
Fernsehindustrie. Grandiose Comedy, Comedy. Ja,
total.
Viel mehr als nur Klamauk.
Aber sag mal, nach der Ausbildung, Theater, wo bist du denn hingegangen? Hast du ein Engagement gehabt danach oder hast du gleich ein ganz anderes Ziel verfolgt?
Ja, also wenn man an so einer Schauspielschule genommen wird und dann 3 oder 4 Jahre vor sich hat, das ist ja schon eine Zeit, in der man sich erstmal einrichten muss. Ne? Das ist ja schon ein bisschen eine Hausnummer. Es war so, man war 3 Jahre an der Schule und das 4. Jahr war man vertraglich Teil des Ensembles in Anklam. Das gehörte halt so mit dazu. Das dann für die Hälfte der Gage eines normalen Schauspielers, weil das war dann so ein bisschen Ausgleich für die Studiengebühren, denn man bezahlte nichts dort. Das war ein weiterer großer Vorteil dieser Schule. Man bezahlte nichts, obwohl es im Prinzip eine Privatschule war. Im Gegenteil, man bekam Studiengeld. Man kam 50 Euro im ersten Jahr, 100 im zweiten, im dritten 150 oder sowas. Also das ist schon ein Unterschied, ob man 500 Euro bezahlen muss oder 50 kriegt. Ne? Und Teil des Deals war aber, dass man dann im 4. Jahr als festangestellter Schauspieler sozusagen dann die Hälfte von seiner Gage nur bekommt. Aber war vollkommen in Ordnung. Nach 4 Jahren hat man sich natürlich so ein bisschen gewöhnt an den ganzen Zustand. Man weiß, wie es da läuft und man kennt die Leute und so weiter. Und dann mit einem Mal machst du eine ZAV-Prüfung und freust dich, dass du durch bist. Die Fete ist vorbei und plötzlich, ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt eigentlich? Dich jetzt an irgendeinem Haus bewerben? Dachte ich so, okay, gut. Jetzt kann ich jetzt 200 Bewerbungen schreiben an alle möglichen Theater, die irgendwo sind, wo ich nie hin wollte.
Und dann kommst du irgendwo in der Provinz.
Genau. Und das war ja zu erwarten. Ne? Und ich habe tatsächlich, glaube ich, über 100 Bewerbungen geschrieben oder was. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Und ich habe genau eine, relativ unlustig. Also ich hatte irgendwie keinen großen Antrieb. Nicht das große Gefühl, ja, jetzt bin ich Schauspieler, jetzt will ich zeigen auf der großen Bühne, was ich kann. Irgendwie habe ich das die ganzen 4 Jahre schon ja gemacht. So, ich war eigentlich schon ziemlich, na, ich will nicht sagen satt, aber
abgebrüht?
Das könnte man böse so bezeichnen. Ich weiß nicht genau. Ich hatte auf jeden Fall keine großen Illusionen, irgendwo an ein großes Theater zu gehen. Und habe mich, glaube ich, an den richtig großen Theatern überhaupt nicht beworben, weil ich gar keine Hoffnung hatte, da irgendwie genommen zu werden. Auf jeden Fall, von all den Bewerbungen, die ich geschrieben habe, habe ich dann genau eine Einladung bekommen in Annaberg-Buchholz. Also nur ein Steinwurf von meinem ehemaligen Wohnort entfernt. Und da dachte ich so, okay, Erzgebirge, naja, fährst du mal hin. So, hab dort vorgesprochen. Die waren reichlich amüsiert von dem, was ich da geboten habe. Ich habe bis jetzt nicht richtig verstanden, ob sie es scheiße fanden oder ob sie es wirklich lustig fanden. Auf jeden Fall meinten sie dann, naja, Herr Hamann, wir haben keinen vollen Posten für Sie, aber wir können Ihnen anbieten, ein Kollege, der geht in Erziehungsurlaub und Sie könnten für den 8 Wochen übernehmen, 8 Monate bei uns übernehmen, 8 Monate. Da dachte ich so, okay, 8 Monate klingt gut, bin ich nicht hier festgenagelt für 2 Jahre? Und so habe ich gesagt, ja, okay, 8 Monate ist in Ordnung, so. Ich fand es erstmal ein bisschen gruselig, wieder in der Gegend zu sein, weil ich hatte eigentlich so die Mauer durchbrochen, den Käfig durchbrochen. Ich wollte eigentlich nicht zurück in mein ehemaliges Umfeld. So. Aber okay, gut, gehörte nun mal dazu. Und die Wohnungssuche gestaltete sich dort ein bisschen schwierig. Ich musste deswegen, ich habe im Annaberg-Buchholz selbst im Ort keine Wohnung gefunden und habe mir dann 2 Örtchen weiter ein kleines Zimmer gemietet. Da muss man sich das so vorstellen, Annaberg-Buchholz ist zwar eine Stadt, es ist eine alte Bergbaustadt, die ist im Prinzip in so eine bergige Landschaft hineingebaut. Es sieht ein bisschen so aus wie eine Modelleisenbahn. Ja, viele verschiedene Ebenen und absurd viel auf engstem Raum zusammengepresst und enge Gassen und so weiter.
Wunderschön, wenn es dunkel ist und die Lichter
brennen. Wenn Schnee liegt und genau. Und kann schon romantisch sein, ja. Mhm. Nur außerhalb dort sind kleine Dörfer und verlassene Fabriken und speziell im Winter ist es dort wirklich bedrückend. Also wenn man es nicht gewohnt ist.
Gibt auch viele, das ist ja im Harz dann so. Ich glaube, Orte wie Leid und Elend, ne? Und spüren lassen auch viele.
Leid gibt es auch, ja? Also Leid sagt mir nichts, aber Elend kenne ich, weil da waren meine Eltern mit mir im Urlaub als Kind.
Elend. Aber gut, okay, ich kann mir, wie das Elend, ja.
Aber
ich kann mir das gut vorstellen.
Wie sind denn diese Häuser dann besucht?
Also das Stadttheater in Annaberg-Buchholz, im Übrigen hat es ja trägt es den berühmten Namen Eduard von Winterstein-Theater. Es ist ein recht bekannter Schauspieler, sehr verdienstvoller Schauspieler, der in der deutschen Theatergeschichte schon ziemlicher Name ist.
Eduard Winter, ja.
Eduard von Winterstein.
Ah, okay, Eduard.
Und der hat dort wohl seine ersten Sporen verdient, wenn ich das richtig verstanden habe. Wiederum Schande auf mein Haupt, dass ich das nicht genauer weiß, wenn ich dort gespielt habe.
Du wusstest erst mal, wir haben ja jetzt alle Corona-Demenz.
Ja, richtig. Jetzt, daran liegt es verdammt.
Wahrscheinlich ist es,
genau. Auf jeden Fall, es ist ein Traditionshaus, wo schon wichtige Menschen auf der Bühne gestanden haben. Und es ist ein typisches kleines... Der Begriff Provinztheater gefällt mir nicht. Es ist ein kleines Stadttheater, hübsches Teil mit Säulen außen dran und so weiter.
Schön.
Und auch ein schöner Saal mit klassischem Vorhang und ein bisschen Rängen und so. Und es werden dort sehr viel Operetten gespielt. Und die kommen wohl irgendwie auch am besten an bei den Leuten.
Lustig und leichte Kost.
Ja, irgendwie schon. Mhm. Natürlich wurde auch viel Schauspiel gespielt, sonst wäre ja da nicht engagiert worden. Es war eigentlich, soweit ich mich erinnere, recht gut besucht. Auch vor allem die Kindervorstellungen. Wir hatten zum Beispiel die Biene Maya inszeniert. Ich habe den Willi gespielt.
Maya!
Schöne Rolle.
Ja, schon. Es hat schon Spaß gemacht. Ich hatte nicht so leere Häuser wie manchmal in Anklam.
Okay. Aber ich glaube, diese kleinen Theater oder diese kleinen Theaterhäuser in den Provinzen, dass da dann halt so aus der Nachbarschaft auch halt viel Zugereiste kommen, glaube ich, ne?
Mit Sicherheit, ja. Es ist ja ohnehin so, dass früher hatten sehr, sehr viele kleinere Orte, kleinere Städte ihr eigenes Theater. Es gibt ganz, ganz viele Kleinstädte, die noch ein schönes Theatergebäude haben, aber kein eigenes Ensemble mehr, weil sich das alles nicht mehr gerechnet hat. Die wurden dann teilweise zu Städtebundtheatern zusammengelegt und das bindet natürlich dann das Publikum immer so ein bisschen, dass sie müssen dann immer zu dem Punkt kommen. Mhm. Ja, dadurch kriegt man ein Haus noch halbwegs voll. Ja, sonst wäre da keine Chance, sonst hätte man überall leere Zuschauerräume.
Mhm. Was ja auch schade wäre.
Ja, das hat ganz gut funktioniert in Annaberg. Die hatten guten Ruf, guten Zuspruch. Die Stücke, die gespielt wurden, als allererstes, weil es war ja im Prinzip eine Urlaubsvertretung, waren ein paar Übernahmen, unter anderem Der nackte Wahnsinn von Michael Frayn heißt er, ne, glaube ich. Michael Frayn, Originaltitel Noises Off. Gibt auch diese Verfilmung mit Michael Caine. Und
Michael Caine immer wieder.
Ein absolutes Wahnsinnsstück. Ein absolutes Wahnsinnsstück und war auch gut inszeniert, weil es wurde nicht der Versuch unternommen, zu viel eigene Ideen einzuflechten. Denn speziell bei so einem Stück ist es sehr wichtig, dass man sich exakt an die Abläufe hält und nicht hier noch versucht rumzudoktern und dort, weil sonst bricht alles zusammen. Das war bei der Inszenierung ziemlich cool. Das Problem war nur, es gab nicht viele Proben dafür. Und wenn du den Gary in Noises Off spielst, was eine der Hauptrollen ist, der am meisten zu machen hat und am meisten rumrennt und die ganze Zeit auch kurz vorm Nervenzusammenbruch ist, da musst du schon eine Menge Sachen beachten. Von Anklam war ich es eigentlich nicht gewohnt, eine Souffleuse oder einen Souffleur zu haben. Das habe ich eigentlich immer abgelehnt, weil wenn ich meinen Text nicht kann, gehe ich nicht auf die Bühne. Und ich habe es tatsächlich auch nie gehabt, dass ich irgendwo wirklich ernsthaft gehangen habe, dass es irgendwie die Vorstellung gefährdet hätte. Mhm. Aber in diesem Falle hatte ich, lass mich lügen, 3 Proben.
Boah, das ist nichts.
Und Gott sei Dank aber eine Videoaufzeichnung von dem Stück. Von sowas habe ich schon immer besser gelernt als aus Textbüchern, Beschreibungen oder Zugucken oder whatever. Video ist für mich immer eine gute Sache. Und trotzdem war es ein absolutes Himmelfahrtskommando. Und bei diesem Stück konnte ich nicht anders, als ständig mit einem halben Auge in der Gasse zu hängen und darauf zu warten, dass mir die Soufflöse irgendwie den nächsten Text irgendwie zumindest antippt und so. Absoluter Wahnsinn, der nackte Wahnsinn, wirklich, der wirklich nackte Wahnsinn.
Das ist, glaube ich, der Albtraum eines jeden Schauspielers. Unbedingt. Das hast du ja vielleicht auch noch teilweise, dass man nachts träumt, du musst jetzt das Stück wieder spielen.
Absolut.
Und du weißt, ach du Scheiße, wie war das? Warte, ich krieg's zusammen.
Aber du kriegst es natürlich nicht zusammen. Mein kompletter Angsttraum, der mit der Zeit weniger geworden ist, aber der immer mal wieder auftaucht, du bist im Theater, gleich geht's los, 5 Minuten, Anfang der Vorstellung. Du hast keine Ahnung, welches Kostüm du anziehen musst, du hast keine Ahnung, was deine Rolle ist. Du weißt überhaupt nicht, was du machen sollst.
Aber die alle Kollegen warten auf dich.
Genau. Ja.
Alle
Horror.
Der Druck.
Oh Horror. Gott.
Da wachst du schweißgebadet auf.
Ja.
Kann passieren, ja.
Bestenfalls.
Ja.
Schlimmstenfalls geht dann der Lappen auf und du musst irgendwie bestehen. Um Gottes Willen. Und du hangelst dich mit so halben Texten irgendwie dadurch. Und fürchtest schon den Anschiss des Regisseurs oder des Intendanten.
Ja.
Um Gottes Willen. Und die enttäuschten Blicke der Zuschauer oder der Kollegen. Oh Gott, wirklich. Aber es ist ja gut zu wissen, dass das eigentlich jedem Schauspieler so geht.
Dass dieser Traum
auf jeden Fall. Jeden das verfolgt. Teilen wir alle. Das teilen wir alle. Mhm. Ja. Und es gab dann eine Situation, die Soufflöse war unten zur ebenen Erde in der Gasse. Und in dem Bühnenbild ist es vorgeschrieben, dass du 2 Etagen hast. Diese Bühne, die siehst du im ersten Teil des Stücks von vorne, normale Bühnensituation. Im zweiten Teil siehst du sie von hinten. Das ist das gleiche Stück dann quasi an einem anderen Tag gespielt. Nur du siehst diesmal das Geschehen von hinten. Und es gibt immer diese 2. Etage oben. Und an einer Stelle stehe ich oben auf dieser Etage, mache die Tür auf, der Kollege steht dahinter. Und ich sage, Thomas, ich weiß, das ist jetzt falsch, aber ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich hatte einen Laken in der Hand und ich wusste einfach nicht mehr, was soll ich jetzt damit machen oder wie geht's weiter. Dann habe ich ihm das Laken einfach drüber gehängt und bin abgegangen. Aber er hatte das Stück schon dutzende Male gespielt und war sowieso die komische Figur in dem Stück und hat es dann irgendwie gerettet. Zwar
super.
Kein Problem.
Super. Lacher im Publikum oder nein?
Also der nackte Wahnsinn ist ein solches Chaos. Das hat wahrscheinlich überhaupt niemand gemerkt.
Sehr gut.
Das hat bestimmt niemand gemerkt.
Okay, dann profihaft gerettet.
Nee. Super. Das war einer der kritischsten Momente, die ich erlebt habe am Theater.
Apropos kritische Momente, pass auf. Du moderierst, oder beziehungsweise du moderierst, nicht, du sprichst ja in meiner Lieblingskultursendung den männlichen Part bei Stadt,
genau,
Land,
den Kunst. Den Hauptkommentar.
Genau, den Hauptkommentar. Und deswegen habe ich dir mal jetzt einen Text gebracht. Den darfst du mal so in dem Duktus, wie du bei Stadt, Land, Kunst das einsprichst, wäre meine Bitte, dass du mal ein Part aus einem Text.
Sehr gerne. Da bin ich mal gespannt, was das ist.
Also
sprichst du mal rein. Das ist ja ein Überfall. Machen wir sonst eigentlich nicht.
Ja, ganz bestimmt nicht. Ja, nie, ne?
Wobei, Adam ist manchmal echt gut darin, einen hinters Licht zu führen.
Okay, das glaube ich gerne.
Vor ungefähr einem Jahr hatten wir das nämlich hier auch schon mal. Mhm. Da wurde ich hinters Licht geführt.
So okay,
markiert. Zeig mal. Das Buch fällt leider fast auseinander hier.
Wurde also schon mal benutzt.
Siehst du was?
Ja, ne?
Ja.
Okay.
So ist wunderbar.
So. Also, es geht dann los mit, wie du halt bei Stadt, Land, Kunst immer einsprichst, Ethem sagt. Und dann von hier bis hier.
Bis hier, okay. Hat der noch irgendwas zu bedeuten?
Nee, das war jetzt nur die Seite.
Und ich soll Ethem sagt mitsagen?
Genau, Ethem sagt und dann hier den Text.
Ah, okay.
So wie bei Stadt, Land, Kunst.
Alles klar, ich versuch's.
Dann müssen wir natürlich jetzt noch warten, bis Ethem wieder sitzt und die Kopfhörer aufhat. damit er auch in den Genuss
ja, natürlich.
Warte. Der Vorführung kommt. Wir machen das hier ganz entspannt, Adam. So. Lass dir Zeit, rück dein Bier zurecht. Wir könnten jetzt auch noch ein bisschen das Licht dimmen und uns zurücklehnen. ich meine, bei Gerrit ist ja schon ein wenig gedimmt, das Licht. Aber ja, wir freuen uns natürlich.
Okay.
Wunderbar. Aufnahme läuft.
Ich drehe mich mal ein bisschen lauter.
Ja.
Du weißt, ich brauche mich immer laut, wenn ich spreche. und Spot an und alles. Nein, das nicht. Okay. Atem sagt...
Weil wir die anatolische Kultur reich, kreativ und schön finden und uns mit vielem davon verbunden fühlen, wollen wir sie aufgreifen und weiterentwickeln auf unsere heutige Situation und in die heutige Zeit. Dabei halten wir für wichtig, die Gratwanderung sich bewusst zu machen, nicht ins Nationalistische oder Traditionalistische abzukippen. Wir verstehen uns als internationalistisch. Wir benutzen aber mehr als nur anatolische Elemente, ebenso Rock- und Soul-Elemente, englische, deutsche Texte und sind für vieles mehr offen. Im anatolischen Hip-Hop sehen wir auch eine Möglichkeit, als Brücke zu wirken zwischen den Menschen in der Türkei und in Deutschland. Wir suchen die Verbindung und den Austausch. In der BRD muss es zu einem anerkannten gesellschaftlichen Bewusstsein kommen, dass hier heute ein Vielvölkerstaat existiert. Gegen die Ignoranz, dieses wegzudrücken, auszugrenzen und zu diskriminieren, steht für uns neben anderem anatolischer Hip-Hop.
Jetzt können wir nach Hause gehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Gary.
Wunderbar.
Das kann ich dir auch nochmal richtig ordentlich einlesen, wenn du
das möchtest. War super, ja, aber das war grandios. Ja,
Prima Vista hier.
Das war wirklich Prima Vista, ja.
Ich kam mir jetzt kurz vor dem Fernseher. Arte ist an, Stadtlandkunst läuft.
Feierabend.
Cool. Ja, nachhaltige Produktion, das ist geil. Was Gutes, ne? Wo man noch ein bisschen was mitnimmt. Für zu Hause.
Sich nicht nur
berieseln lässt.
Das war so ein Statement von uns damals, Canucks with Brain, im Rahmen eines Austauschprojektes zwischen Frankreich, Russland und Deutschland. Und als Resümee und die Inhaltsangabe unserer Ideologie mit unserer Musik, das galt es halt damals zu beschreiben. Und das war jetzt nur ein kleiner Part aus diesem Statement von uns.
Mhm. Geil.
Ja.
Cool.
Danke dir.
Danke dir.
Und um den Bogen jetzt zu schließen, ich meine, du hast dann dort Theater gespielt und bist dann direkt nach Berlin ins Synchronstudio gerannt?
Nein. Nee, ganz einfach war das nicht. Als ich dort war in einem Theater, das war 2008, und mein ehemaliger Schulleiter, der Jürgen Kern, Jürgen Kern.
Ja, na klar.
Der Schulleiter, ehemalige Schulleiter der Theaterakademie Vorpommern, den ich ja mittlerweile sehr gut kannte und mit dem ich auch schon auf der Bühne gestanden hatte.
Ja.
Wir hatten mittlerweile auch schon einige Inszenierungen gemacht. Ich hatte bei ihm in Arturo Uy gespielt, nicht die Hauptrolle, aber ich hatte in der Inszenierung gespielt. Ich hatte eine Revue mit ihm gemacht. Ich hatte eine Heinz-Erhardt-Abend zusammen mit ihm gemacht, wo er selbst mit mir auf der Bühne stand. Also wir waren schon ziemlich persönlich. Und ich wusste schon, dass er in Cosero eine Theatergruppe hatte, seit auch wiederum Anfang 90ern, glaube ich, mit dem Namen Klassik am Meer. Und die Gruppe spielte immer im Sommer für ungefähr 2 Monate, Juni, Juli, sowas in der Dreh, oder August, September, so auf jeden Fall über den Sommer, in Cosero in der Dorfkirche, meistenteils klassische Stücke. Der Faust wurde mal gespielt, der Jedermann, Wilhelm Tell, diese Sachen. Also man versuchte, klassische Stücke aufzugreifen und sie nicht so sehr zu modernisieren, aber trotzdem zeitgemäß. Man brauchte da schon Fingerspitzengefühl für. Aber das hat der Jürgen Kerne über die Jahre sehr gut hinbekommen. Und die Theatergruppe hatte einen guten Ruf. Und ich hatte mir auch schon einige Vorstellungen dort angeguckt. Und 2008 rief er mich irgendwann an und sagte, Gerrit, sag doch mal, hättest du vielleicht Interesse, bei Klassik am Meer mal mitzuspielen? Könntest du dir das vorstellen? Und ich dachte, ja, na klar, auf jeden Fall. Mein Engagement hier endet ja bald und würde ich auf jeden Fall gerne machen. Und so war ich schon ab 2008 gleich mit dabei. In dem Fall war es auch erstmal eine Übernahme. Das war der Saladin im Nathan der Weise.
Mhm.
Und es gab auch eine Neuproduktion, das war Wilhelm Tell. Genau. Ich glaube, die zwei Sachen waren es im ersten Jahr.
Da schließt sich auch wieder ein Kreis.
Da schließt sich auch wieder ein Kreis, genau. Ich habe allerdings nicht in Melchtal gespielt. Der Melchtal, kam der überhaupt vor? Gott, ich kann mich nicht an den Melchtal
gestrichen, erinnern. Rausgestrichen.
Ja, ja, unwichtige Rolle. war auf jeden Fall interessante, interessante Inszenierung. Jürgen Zartmann hatte den Gessler gespielt.
Genau. Okay.
Mhm. Und den Wilhelm Tell hatte, oh Mann, wieso ist das jetzt schon so lange her? Mist, fällt mir später nochmal ein.
Entweder so oder du guckst nach. Und
Sven Riemann, Sven Riemann hat den Wilhelm Tell gespielt. Genau. Und von da an war ich jedes Jahr dabei bis 2019.
Wow,
ziemlich lange. Vielleicht mal einem Jahr Unterbrechung. Ich habe, glaube ich, mal ein Jahr ausgesetzt, aus welchen Gründen auch immer. Da haben sie, glaube ich, was anders gemacht. Muss dazu sagen, es wurde immer ein Stück wurde immer zwei Jahre gespielt und dann hat sich das immer mit der nächsten Produktion überlappt. Mhm. Also selbst wenn man eine Produktion nicht mitgemacht hat, hat man trotzdem im Jahr noch gespielt.
Oder?
Genau. Und das war sehr cool, weil es ist ein dankbares Publikum dort. Und es ist ein begrenzter Rahmen, es passen nicht so viele Leute rein in die Kirche dort. Und dazu kommt noch, dass ich damals zu meiner Ausbildungszeit schon sehr gute Freunde da oben gefunden habe in der Region. Eine Schauspielerin und ihr mittlerweile Mann haben einen Bauernhof kurz vor der Insel Usedom. Die Karniner Brücke, das ist die ehemalige Eisenbahnverbindung zwischen dem Festland und Usedom, die ehemalige Strecke, die nach Swinoujscie ging, nach Polen. Und dort auf der Landseite in einem kleinen Ort namens Kamp haben sie ihren Bauernhof und dort habe ich quasi so ein bisschen mein zweites Zuhause gefunden, habe dort auch ein Jahr lang gewohnt. Und immer wenn ich in Kosovo gespielt habe, war das gleichzeitig ein Wiedersehen mit Freunden und dort habe ich dann auch immer gewohnt. Und es war alles eigentlich ein großes Fest, immer dort zu spielen. Geprobt wurde in Berlin oder wird in Berlin. Das macht natürlich erstmal alles ein bisschen einfacher, speziell mit dem Synchron. Aber das erklärt natürlich jetzt alles noch nicht, warum ich zum Synchron gekommen bin. Der Punkt war, 2008, als es dann in Annaberg dem Ende zuging, musste ich ja überlegen, wo gehst jetzt überhaupt erstmal hin? Kosovo war ja eine Sache, die nur im Sommer gespielt wurde und ansonsten hätte ich da ja nichts zu tun gehabt. Mein Plan war, nach Berlin zu gehen endlich und es mit dem Synchron zu versuchen, 2008.
Das hattest du schon gehört oder durch Kollegen?
Das hatte ich ja über Astrid Bless schon mitbekommen, okay. Dass ich schon einige Kollegen rangeführt hatte an Synchron oder sie so ein bisschen eingeführt hatte in die Thematik. Und einige hatten auch die Gelegenheit schon ergriffen. Ich wusste das, nur die meisten von ihnen haben es irgendwann wieder aufgegeben, weil sie entweder nochmal einen anderen Bildungsweg machen wollten oder es nicht ihrs war. Und ich fand es aber hochinteressant und habe sie gefragt damals an der Schule noch, wie das wäre. Und sie meinte, na, wenn du irgendwann in Berlin wohnst, wenn du vor Ort bist, dann melde dich mal und dann sehe ich mal, dass ich ein bisschen deinen Namen erwähne. Und habe ich gesagt, okay, so machen wir das. Und 2008, als dann das Engagement in Annaberg vorbei war, habe ich beschlossen, jetzt gehst du nach Berlin, suchst dir eine Wohnung und versuchst das mit Synchron. Allerdings hatte ich nicht im Entferntesten gedacht, dass das tatsächlich überhaupt klappt oder bald klappt. Deswegen hatte ich die ganze Zeit noch so ein bisschen meinen Mediengestalter Plan B im Hinterkopf. Ich war ja relativ firm mit Kameraarbeit, hatte mir inzwischen auch eine ganze Menge passable Technik besorgt und bin davon ausgegangen, dass ich in Berlin Videodienstleistungen anbiete, also Showreels drehen und schneiden, solche Sachen, Eventaufzeichnungen. Ich hatte sehr, sehr viele Theatermitschnitte gemacht in Anklam. Ich habe fast jedes Stück, jedes Szenenstudium aufgezeichnet, habe mir dann immer bessere Technik besorgt und bin im Prinzip da zweigleisig gefahren, kann man sagen. Bin dann nach Berlin gegangen, dachte, okay, machst du deine Videoproduktion auf und guckst mal nebenbei, ob vielleicht irgendwas kommt mit Synchron. Ja. Hat mir deine Website gebastelt für die Videoproduktion und einen Haufen Mühe reingesteckt und zu irgendwelchen Gatherings gegangen und Flyer verteilt und so weiter, um irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen und nicht einen einzigen Auftrag, was Videoproduktion anging. Irgendwann kam, glaube ich, ein Moderator von N24, wenn ich mich recht erinnere, der wollte ein Showreel zusammengeschnitten haben von dem Material, was er mitbrachte. Und das habe ich ihm dann gemacht. Aber das war, glaube ich, der einzige Auftrag, den ich jemals hatte für Videoproduktion in Berlin. Aber ich war noch nicht lange in Berlin. Da bekam ich plötzlich eine Einladung von, ich weiß es noch, die Arena. Erster Termin, Arena. Wurde ich bestellt in das ehemalige Blackbird Studio, was jetzt Anja und Karim auf, gegenüber von der SDI, Rheingaustraße, in dem Altbau unten drin, wurde ich bestellt. Serie Terminator, Sarah Connor Chronicles, Regie Martin Kessler.
Oh, erster Termin bei
Erster Martin. Termin, allererster Termin, Ensemble-Termin natürlich, ne, mit vielen anderen zusammen. Und ja, ich habe an den Tag jetzt keine sonderlichen Erinnerungen mehr. Man schwamm in der Menge mit und versuchte so ein bisschen ein paar Spitzen rauszugeben und so weiter. Ich habe mich nicht sonderlich rangedrängelt oder so, aber der Termin war fühlte sich erfolgreich an. Und entweder hat Martin Kessler entsprechendes Feedback gegeben oder weitererzählt oder ich habe einfach Glück gehabt. Auf jeden Fall, ich hatte ein paar Tage später den zweiten Termin schon bei der Deutschen Synchron. Und das war eine Rolle. Und ich hatte noch nicht mal Ahnung, wie es läuft im Synchron. Ich wusste überhaupt nicht, wozu ich gebeten bin. Und der zweite Termin war bei der Deutschen Synchron bei Matthias Müntefering. Der Film hieß Disco, war eine französische Produktion mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle. Und ich spielte, hatte eine kleine Rolle, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Takes das waren, aber es waren bestimmt nicht mehr als 10 Takes. Aber ich hatte keinen blassen Schimmer, wie es läuft im Synchron. Beim Ensemble-Sprechen war es ja kein Problem. Man musste sich nur an Uwe Jelinek ranhängen und das nachmachen, was er machte. Da war man safe und man musste ja einfach nur gucken, der drückt jetzt den Knopf und macht in dem Moment das und das und so. Aber ich hatte es noch überhaupt noch nicht entsprechend verinnerlicht. Das war überhaupt noch nicht gefestigt. Ich war ja noch auf total schwammigem Boden quasi. Ne?
Es ist so schön, dass du das erwähnst, weil als Uwe bei uns zu Gast war, da haben wir das ja auch so ein bisschen aufgegriffen. Ja. Aber wenn das jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive kommt, genau so ist es, genau wie du es beschreibst.
Um bei Uwe Jelinek nochmal kurz zu bleiben. Uwe Jelinek ist einer von denen, die für mich sehr, sehr wichtig waren, weil er ist ein solcher hilfsbereiter Kollege, der dir gerne zeigt und ruhig zeigt, wie das ein oder andere geht und wie die Sachen laufen. Manchmal zeigt er ein bisschen zu viel für meine Begriffe, da wurde mir es zu viel, aber unglaublich wertvoll.
Er hat uns unglaublich allen geholfen. Ja. Jedem Kollegen, der mit ihm im Studio
Also großen Dank an Uwe.
Der Gruß geht auf jeden Fall raus.
Unbedingt, unbedingt. Danke, Uwe. Danke. Und auch danke, Astrid.
Okay, erste Rolle und das?
Ja, das war so ein bisschen, wie war das nochmal? Ich glaube, Michael Kasten hatte das disponiert.
Ja, bestimmt.
ich ging da hin, ging in das Studio rein, ganz alleine nun auf einmal. Ne? Niemand sonst im Studio. Ich musste nun alleine da irgendwie klarkommen. Und hatte noch nicht mal so richtig mir die Abläufe verinnerlicht. Und sofort gab es eine Textänderung auch noch. Und ich hatte überhaupt keinen Stift dabei. Und Matthias Müntefering konnte etwas verunsichernd sein unter Umständen. Und er machte die Textänderung. Und ich sagte, ja, im Augenblick. Ja, haben Sie einen Stift dabei?
Entschuldigung.
Was ist das?
Das war das Outro.
Werbung?
Nein, das war das Outro.
Ach, sind wir schon durch?
Nein, eigentlich noch nicht, aber es lag da offensichtlich rum auf der Spur.
Entschuldigung. Textänderung.
Textänderung, ja. Also, ich stehe am Pult alleine, ohne Ensemble, bei meinem zweiten Termin und habe keine Ahnung, was zu tun ist. Und gleich gibt es eine Textänderung. Ich habe keinen Stift dabei, so. Herr Müntefering ruft über die Intercom, haben Sie einen Stift? Ich sage, nee, Entschuldigung. Ich glaube, er hat mir dann einen gebracht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ich hatte nicht den Eindruck, als ob man mit mir sonderlich zufrieden sei. Und der Termin ging vorüber. Und ich verließ das Studio. Herr Müntefering kam zu mir und sagte, wie lange machen Sie das denn schon? Und ich sagte, das ist mein zweiter Termin. War gar nicht schlecht. Kommen Sie mal mit. Und dann rannte ich ihm einfach hinterher. Wusste nicht, wo er hinläuft, keine Ahnung. Und dann ging er in die Aufnahmeleitung zu Michael Kasten und sagte hier, Herr Hamann, ab sofort besetzen.
So kann's gehen.
Das war meine erste Rollenerfahrung.
Ja. Matthias, Grüße gehen an dich raus.
Ja, das waren die beiden ersten Termine. An alle anderen Termine erinnere ich mich nicht mehr, glaube ich, aber cool. So ging's los.
Herrlich.
Ja. Und dann wurde das immer mehr. Das ja. wurde immer mehr.
Ja, wie es denn so läuft. Ne? Ja. So Stück für Stück, ja. wenn die Leute dich mögen, wenn du gute ja. Arbeit machst.
Ja. Mein erster Synchrontermin war auch mit Münte. Mit Herrn Müntefee. Mhm. Das war an einem Samstag. Erst hatte Frank Schröder die Regie geführt bis zum Mittag. Nee, Entschuldigung, andersrum. Erstmal Münte bis 12 Uhr. Ab 12 hat dann Schröder übernommen. Mhm. Und dann stand auf der Dispo M. Müntefering, F. Schröder. Ich dachte mir, bin ich denn hier im SPD-Haus gelandet? Ja.
Herrlich.
Okay, und danach ging es dann durch die Decke.
Naja, ich möchte nicht sagen durch die Decke, aber es wurde stetig mehr. Also es ging dann sehr schnell los, dass es so viel wurde, dass ich merkte, ich krieg das nicht mehr selber gemanagt mit den Terminen. Ich bin ohnehin nicht unbedingt ein Talent. Also wie zum Beispiel
viele von uns vielleicht nicht.
Ja, aber viele ältere Kollegen machen das auch komplett noch alleine, mit einem ganz klassischen Terminplaner, mit einem Papier-Terminplaner.
Da bin ich immer überrascht, wie das überhaupt geht.
Ja, ich auch. Also für mich wäre das, ich würde nur Termine versammeln. Wie heute zum Beispiel. Das ist wieder ein anderes Thema. Heute war wieder so ein spezieller Tag. Also ich bin dann sehr bald dann, um das Ganze besser managen zu können, bei Office of Arts vorstellig geworden, bei Thomas Frenz. Und er hat mich dann reingenommen in sein Portal. Und das hat auch super funktioniert, hat mir sehr, sehr, sehr viel Jobs gebracht. Und da war ich auch einige Jahre dort. Das war immer ganz cool.
Das ist eine, wie soll man sagen, eine große Hilfe, eine Organisationshilfe.
Auf jeden Fall. Also
für alle Synchronsprecher, die gebucht werden, besetzt werden und darüber ihre Termine organisiert bekommen.
Genau, ja. Genau. Sonst sind sie wie ein Käfer auf dem Rücken.
Ja, genau. Wie ich. Naja, wenn du im Studio stehst, kannst du dir auch keine Anrufe entgegennehmen, ob du morgen
stimmt,
kannst. Und
stimmt,
dann hast du drei Anrufe und wenn du raus bist oder in der Pause bist, musst du dann die paar Minuten, die man eigentlich zum Durchatmen braucht, nutzen, um dann halt eben zu versuchen, die Kollegen von der Aufnahmeleitung zu erreichen und zu organisieren, ob man dann morgen oder übermorgen da und da sein kann. Und um dem vorzugreifen, hat man dann halt solche Hilfen, die das für einen übernehmen. Damit man dann eben in der Pause auch eine Pause hat.
Genau. Und nicht noch unter dem Eindruck des Mordes, den man gerade auf der Leinwand begangen hat, einen Aufnahmeleiter anrufen muss oder ihm antworten mit einem freundlichen Ton. Um Gottes Willen.
Ja, oder auch eben der Schreisszene.
Genau.
Der Schreisszene einfach mal der Stimme eine kurze Pause zu
geben. Genau, so ist es.
Nicht gleich wieder Kraft reinzugeben.
Absolut.
Okay. Und sag mal, du bist auf Arte hört man dich ganz viel, wie Adam sagt, und generell aber auch in Dokumentationen, oder?
Ja, also ich mache in letzter Zeit relativ viel Kommentar bei Dokus. Also wie gesagt, Arte, Stadt, Land, Kunst, das ist die wichtigste Doku-Serie für mich gerade, wo wir jede Woche 5 Sendungen produzieren. Es ist eine tägliche Sendung, kommt jeden Tag, soweit ich mich recht erinnere, 13 Uhr im Fernsehen, aber ist auch in der Arte-Mediathek natürlich.
Sehr zu empfehlen.
Ansonsten mache ich auch viel für andere Dokumentationen, nicht nur Kommentar, also auch verschiedene kleinere Rollen für führende Fernsehsender, die auch sehr viel Nachrichten machen und so, spreche ich sehr viel. Populärdokumentation würde ich es mal nennen, Docutainment. Sehr viel über technische Dinge, Flugzeuge, über große Maschinen und so eine Sachen. Also ist ja sehr begehrt, diese Themen oder verlassene Orte.
Du kannst auch gerne die Namen aufsagen. Also wir haben damit kein Problem.
Ja, Welt zum Beispiel macht ja sehr viele Dokumentationen. Da spreche ich allerdings viele kleine Rollen, da spreche ich keinen Kommentar. Für Spiegel, ich weiß jetzt nicht genau, ob es Spiegel TV war ja eigentlich eine Sendung ursprünglich. Da mache ich momentan auch relativ viel, aber da richtig Kommentar, Sprecher. Ähnliche Serien über Technik, über...
So Wissenschaftssendungen?
Nicht direkt Wissenschaftssendungen, eher populärwissenschaftliche Dinge. Technik, große Gebäude, große Baustellen und
Naja, ich glaube, viele von den Hörern, die uns oder die ja jetzt gelauscht haben, werden dich natürlich wiedererkannt haben und werden natürlich bei der einen oder anderen Dokumentation jetzt nochmal mehr darauf achten, ob sie
Fang
dich
des erwischen. Lebens machst du ja auch mit. Ne?
Bei diesen genau.
Und dann gibt es ja jetzt auch noch eine, wie heißt es, eine
ein Spin-off?
Bloodline. Spin-off,
genau, Bloodline heißt, ne? Genau. Die jetzt nicht mehr in der Arktis rumfischen, sondern irgendwo in der Karibik Thunfische.
Hawaii ist das.
Hawaii,
Genau.
Verrückter Ort.
Ja.
Gut, Gerrit. Weißt du, es gibt so Stimmen, wo ich oftmals denke, zu meiner Kindheit oder Jugend, wo man angefangen hat, Dokumentationen zu gucken und schätzen zu lernen, da haben dich bestimmte Stimmen wirklich begleitet.
Absolut.
Und zwar über Dekaden hinweg.
Ja. Ja.
Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du eben zu denjenigen gehörst, beziehungsweise gehören wirst, die die heutige Jugend begleiten über lange Zeit hinweg und die sagen, ach, die Stimme, ja, den kenne ich, so viel. Und sagst du ja, wo, ja, auf ganz vielen Sachen, alles, was man so geguckt und gehört hat. Bestimmt wirst du dazugehören und da wirst du eben auch einer von denen sein, okay, die man seinen Lebtag nicht vergisst.
Das wäre schön, würde mich freuen, ja.
Gerrit, da unsere Zeit schon wieder so weit vorangeschritten ist, wir haben fast 2 Stunden jetzt schon dir lauschen dürfen und deinen tollen Erzählungen aus deinem Leben beiwohnen können. Uns bleibt, glaube ich, nicht so viel übrig, als einfach nochmal Danke zu sagen, dass du
uns hier beehrt
hast und so viel von dir preisgegeben hast und so schön aus deinem Leben erzählt hast. Und wir haben ja noch einige Kollegen so in der Hinterhand und einige Termine, die demnächst kommen und einige Aufnahmen. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir in einiger Zeit irgendwann eine neue Auflage machen.
Absolut, ja.
Und dann mal gucken, was es dann so zu erzählen gibt.
Sehr gern. Immer
und hoffentlich viel Gutes und Schönes dabei ist.
Alles klar, hat mir viel Spaß gemacht.
Cool, das freut uns.
Und danke nochmal für die kleine Einlage noch hier.
Gern geschehen.
Und ja, nee, komm bald wieder.
Mache ich sehr gern.
Geil. Wir hören, sehen uns dann bald. Wir haben ja sowieso jetzt demnächst noch.
Ihr seht euch ja sowieso jeden
neuen
Tag.
Folgen
haben wir, ja? Cool. Ja, schön.
Nur von Dingsbums, bald. Ihr wisst schon.
Bloodline.
Im Dezember.
Dann bleibt uns nicht viel weiteres zu sagen als auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Bye bye.
Ciao, ciao.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.